Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Supporter Special 24.
Mhm.
Und was noch am 24.? Natale. Und wer ist Natale-Fan?
Wer soll das jetzt sagen? Ich? Oder Lee? Oder was?
Irgendjemand, bitte. Das ist eine Konversation in einem Podcast.
Aus dieser schrecklichen Einleitung. Was war das für ein Übergang, ey?
Alessandro?
Wow.
Ja, und deswegen ist er am Start. Hallo.
Nur deswegen.
Tag. Nee, natürlich nicht deswegen, sondern tatsächlich der erste Gast dieses Jahres.
Yay. Ja,
wir mussten uns erstmal ein bisschen reingrooven in die Supporter-Specials. Ist ja auch nicht so leicht, jemand zu finden, der mit uns all diese Filme guckt, die wir jetzt als Hausaufgaben haben. Also ist jetzt nicht so, dass viele selbstgewählte Projekte dabei sind, sondern
wow, viele Hausaufgaben. Schön. Heißt das jetzt nur, weil ich die alle gucke, bin ich hier oder was?
Ja, du gehörst schon zu den ganz Fleißigen. Muss man dir...
Eben, das ist ein Kompliment, Alessandro.
Ja, ja. Okay. Nimm das mal an als Kompliment. Ja?
Gerne.
Gut.
Akzeptiert.
Alessandro von ehemals Cinema Volante, Rest in Peace, jetzt an der neuen Front, oder was?
Ja, wie heißt das Ganze?
Einfach nur Alessandro, neuen Kanal aufgemacht, Instagram und natürlich YouTube auch weiterhin. Schaut einfach da vorbei, ich will jetzt nichts ankündigen und so. Also
ja, aber wonach müssen wir denn nur Alessandro jetzt einfach?
Wir googeln Alessandro, oder was?
Vergiss, Alter. Einfach Alessandro fertig. Googelt einfach.
Erklär dem Boomer mal, was er googeln muss, komm.
Einfach gucken, was die Banausen finden und ne, was die Folgen, meine ich, nicht finden, Folgen und dann findet ihr schon. Also das Logo beinhaltet auch noch immer uns Campo Volante, der ist noch da.
Mhm. Aber Neueröffnung, ja, mit Luftballons und allem.
Mit Luftballons, mit Keksen und
gibt's DJ zur Neueröffnung?
So ein Sonderangebot.
Ja, aber nicht du. Aber nicht ich, okay, das habe ich schon öfter gehört.
Tut mir leid. Italienische Musik hauptsächlich.
Kann ich auch. Sebastasone, ja, grande canzone.
Dum, 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 dum.
Und was beinhaltet der neue Kanal? Also was unterscheidet ihn von den alten Formaten, die du online hast?
Ja, hau mal einen Elevator-Pitch raus.
Elevator-Pitch.
Ich weiß doch selber nicht, doch, weil ich habe jetzt auf Instagram und YouTube jeweils Shorts und das sind dann wirklich die so aktuellen Sachen. Aktuelle Filme mal, gerade Festivals auch. Und da wird jetzt eine Reihe anfangen, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, im Ende Februar. Da seid ihr schon raus, ne? Sind wir schon raus, oder?
Ja.
Ja, ja.
Egal, ist ja auch egal, auch hinterher ist es ja da. In dem werde ich zum Beispiel jetzt eine Reihe starten, der beste Jalol Italianer.
Mhm.
Ne? Dass wir den suchen, versuchen zu finden. Dann stelle ich immer im Short so anderthalb Minuten ein Jalol vor.
Mhm.
Und Vorgaben sowas zum Beispiel. Und auf YouTube gibt es dann natürlich auch diese Shorts, wo immer diese aktuellen Sachen drin sind, aber auch ganz normal Video-Essays, wo ich mich dann so einem Thema widmen möchte, die so ein bisschen länger sind, gehen 10 Minuten in der Richtung,
okay.
Wo ich dann so ein bisschen versuche, so ein Möchtegern-Cineast zu sein.
Mhm.
Mhm.
Was passiert mit dem beliebten Format? Mal gucken.
Mal gucken? Mal gucken. Ja, da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das aufbaue, ob ich da nicht einen Stream, Livestream mache auch zwischendurch. Und auch mal Podcasts, weil die sind jetzt ja gar nicht beinhaltet. Da will ich noch schauen, wie das, was ich da mache oder ob ich das dann komplett auf Patreon mache zum Beispiel.
Mhm.
Werden wir dann sehen. Na, da bin ich mir noch nicht sicher. Erstmal steht das eine, ich will nicht zu viel auf einmal machen.
Okay.
Bin jetzt oft zu Gast. Jetzt war ich letztens bei Christian von Filme zum Dessert. Jetzt bin ich bei euch, beim Filmfressen natürlich. Da bin ich im Moment erstmal so podcastmäßig hier auch gerade mit 4 Filmen und so, ne, zwischendurch gut ausgelastet in der Hinsicht.
Mhm.
Ja. Kann mich auf die anderen Sachen konzentrieren.
In jedem Fall, hier hast du immer eine Bleibe bei uns.
Oh.
Immer.
Ja.
Wir nehmen dich mit offenen Armen.
Sehr schön. Ja, das ist lieb und das ist schön.
Okay, cool. Ganz weihnachtlich. Ja, schön. Gut, den Jungen müssen wir auch nicht mehr vorstellen. Der war auch schon etliche Male bei uns. Glaube ich schon einer der häufigsten Gäste, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Alessandro, ja.
Ja. Ja, deswegen schön, dass du wieder hier bist und so fleißig warst, wie wir schon gesagt haben und die ganzen Filme mitgeguckt hast.
Ja, ja, voll gut. Da werden sich auch einige freuen.
Naja, zumal... Also ich war ja diesmal so ein bisschen der Faktor X, weil bei mir wurde es halt echt knapp, ein ziemliches Gehassel, das jetzt überhaupt noch hinzukriegen. Aber ich habe es geschafft, ich habe alle Filme gesehen zumindest.
Das freut mich auch.
Aber unter Umständen, ja, war der Plan, dass du das vielleicht sogar mit Alessandro alleine machst.
Ja, das war, wir haben im letzten Jahr schon mal vorgefühlt, ob es bei den Supportern wieder die Meinung ist, falls einer von uns mal ausfällt, irgendwie, ich oder du oder mal irgendwie, wenn es zeitlich eng wird, ob die was dagegen hätten, dass man die Filme auch mal ohne den einen Banausen rezensiert. Mhm. Und da kam eigentlich meistens, also kam einhellig die Meinung, dass die Wert auf den Diskurs legen bei Auftragsfilmen. Also, ja, dass die.
Alles andere scheißegal.
Genau, dass die zwei Meinungen haben wollen, die sich halt so untereinander austauschen, dass man vielleicht einen Good Cop und einen Bad Cop hat unter Umständen. Aber das müssen nicht zwangsläufig wir beide sein. Und deswegen gab es die Option, dass ich eventuell nur mit Alessandro aufnehme, wenn du jetzt welche Filme nicht schaffst, oder du schaffst halt zwei und die anderen beiden mache ich halt mit ihm. Mhm. Und du redest dann einfach mit oder so. Aber so hat es natürlich, ist natürlich die beste Variante. Insofern ist dieser Notfall noch nicht eingetreten, dass wir jetzt irgendwie mit.
Sagen die Supporter so, ne? Aber hinterher sagen sie, na, ich hätte doch schon gerne Lies oder ihm Guest Meinung gehört, wenn er nicht da gewesen wäre.
Ja, dann.
Aber man muss sagen, bei den Filmen hier, das sind jetzt vier Filme, also drei davon sicherlich. Die sind mir so nie über den Weg gelaufen. Jetzt, ich meine, so Podcasts, oder dass der irgendwie besprochen wird oder genannt wird oder irgendwelche Reviews. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon relativ selten.
Tatsächlich.
Und deswegen natürlich dann allgemein schon einfach ein Diskurs interessanter. Ne? Mhm.
Ja, und zwei von den vier Supportern sind auf jeden Fall auch sehr mit dir vertraut. Insofern passt diese Konstellation
eh. Okay, also
sind ja auch von dir Fans und haben deine Formate verfolgt. Insofern passte das gut und die anderen beiden hätten da euch dagegen, denke ich mal. Aber ja, so haben wir drei Meinungen. Insofern.
Guck mal, so gut kennt der Guest unsere Supporter.
Ja, ja. Ich habe ja da die Meinung eingesammelt, analysiert und Statistiken erstellt.
Sehr gut.
Wer mit wem in welcher Konstellation geht, wer kann Dennis nicht leiden, wer kann Classic Dave nicht leiden, bei welchen Filmen müssen wir was, wen, wie, wo ausschließen und so. Aber
alter Falter, Algorithmen des Todes hier.
Ja, ja. Naja. Aber bei Alessandro hat keiner gesagt, dass er nicht leiden kann. Es war nur bei anderen Personen.
Guck mal.
Ja.
Das Publikum sehr gut, sehr gut gerettet, ja.
Absolutes Publikumsliebling. Ja, Alessandro, Gläser bitte weit weg von deinem, von deiner Technik.
Ja.
Das machen wir nicht nochmal. Ja. Bei den Bastarden ist egal, dass da 20 Minuten nicht drauf sind, aber bei uns
bitte nicht.
Wir legen Wert auf Professionalität.
Ja.
Weil das war auch ein riesen Stielglas mal mit Rotwein drin und so. Da hattet ihr schon einen.
Hast, ja, du nicht von, hast du nicht von deinem Sohn noch irgendwie aus der Kindheit noch so ein Gummibecher mit, ja, so einem Strohhalm?
So eine Schnabeltasse.
So eine Schnabeltasse?
Du meinst, kannst du brauchst jetzt alle trinken heutzutage mit ihrem Riesenkanister nach?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt, ja. Mit so Krügen und so eine.
So ganz normal.
Sieht alles sportlich aus und dann drinnen haben die so Energy Drinks und so.
Mhm. Und wer weiß was noch.
Ja, gut. Wollen wir in Medias Res gehen und.
Unbedingt. Mit welchem fangen wir an?
Loslegen? Ja, Alessandro hat schon gefragt, ob wir einen Plan haben. Wir haben keinen Plan, sondern wir machen das immer spontan. Mhm. Aber Italianus first. Du darfst gerne sagen, mit welchem Film wir denn die Episode eröffnen wollen.
Dann fangen wir mit dem Romantischen an. You are the universe. Was?
You are the universe, okay.
Mhm. Ja, Weltuntergang. Romantik pur. Wir raten im Vorfeld Punkte.
Ja.
So.
Okay.
Ich habe mir nur bei einem Film Punkte für euch notiert, deswegen muss ich das hier ein bisschen freestylen. Ich sage Guess 7 und Alessandro 7,5. So, jetzt darf einer von euch.
Ja, ich freestyle auch meine Punkte. Ich habe nichts vorbereitet. Das wird hier alles on the fly gemacht. Oh. Und ich weiß, dass du großer Sci-Fi-Fan bist. Insofern musst du ja irgendwie bei dir punkten, aber ich weiß nicht, wie hoch. Ich sag jetzt mal 7.
Und fragte er.
Alessandro. Alessandro 8. Mhm.
Witzig. Ich freestyle immer. Also ich freestyle ja oft schon meine eigenen Punkte und so.
Ihr ja, stimmt. Jetzt du freestylst immer. Ja.
Also ich sage, ich meine jetzt ja, Lee Cypher-Fan, okay, das wusste ich jetzt nicht mehr, das hatte ich nicht ganz im Kopf, aber hier findet das ja gar nicht so statt in dem Sinne, finde ich, wie sonst, weil es ja schon einfach nur so Umgebung ist. Deswegen würde ich da keinen Bonus für geben. Mhm. Aber ich gebe ihm trotzdem, ich gebe 7 für Lee und 7 für Guess.
Okay, gerecht aufgeteilt.
Besonders ich gebe, was immer das heißt, ich gebe, als würde ich ihm, gut.
Passt schon.
Ja, passt schon, ne? Groß an Tintifax.
Ach ja, von dem kam der.
Das ist Auftragsfilm von Tintifax. Insofern liebe Grüße dahin. Und Lee konnte sich erinnern, dass wir den Trailer beim Fantasy Filmfest oder so ab und zu gesehen haben. Mir ist das komplett irgendwie hier rein und da raus. Also ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, muss ich zugeben.
Nicht mal jetzt, als du den geguckt hast?
Nicht mal nach der Sichtung, wow, wusste ich, dass wir da irgendwas von gesehen haben.
Okay, krass.
Ja.
Aber guck mal, die Prämisse habe ich noch ansatzweise zusammenbekommen.
Die hast du extrem gut zusammengefasst. Insofern würde ich hier die Handlung zusammenfassen, weil ich muss einfach nur nachplaudern, was du in unserem Video erzählt hast. Also das kriege ich hin. Wir sind in einer Fernzukunft und es geht um ein Kosmonauten heißen die, ja, wenn das so russische Astronauten sind oder in dem Fall ukrainische.
Guck mal, der Experte.
Und genau, und ein Kosmonaut ist alleine im All unterwegs, weil der hat eine Aufgabe, nämlich das ist sein Job, ich glaube, nuklearen Müll irgendwie wegzuschleppen und da irgendwo zu deponieren und dann immer hin und her zu fahren. Und bei einer von diesen Missionen passiert halt etwas Unglückliches, nämlich die Erde explodiert und die gibt's nicht mehr. Und das ist quasi die ganze Menschheit ausgerottet und er ist jetzt allein im Weltall mit seinem Bordcomputer, das kann man erwähnen, also das Einzige, mit dem er irgendwie sich unterhalten kann, ist sein Bordcomputer, weil seine Verbindung zur Erde hat er dann irgendwie selber zerdeppert, weil ihn sein Vorgesetzter so aufgeregt hat, dass er den Monitor zerstört hat. Und der hat halt so einen KI-programmierten Bordcomputer, der sich mit ihm unterhält, der ihm so lustige Witze erzählt und der halt mit ihm halt irgendwie ganz normal redet, wie so ein Mensch. Und ansonsten ist er alleine. So ähnlich wie Sam Rockwell in Moon, um mal ein westliches Pendant zu nennen. Mhm. Denkt er zumindest, weil eines Tages, nachdem er so seinen Alltag gefristet hat und überlegt, was er jetzt überhaupt macht und wie er jetzt letztendlich überlebt, weil irgendwann geht ihm ja der Treibstoff aus und alles weitere und deswegen überlegt er, wie er jetzt irgendwie, und es sieht nicht so gut aus, drücken wir es mal so aus, nimmt plötzlich eine Dame zu ihm Kontakt auf und das Funkgerät meldet sich, weil es gibt noch eine Überlebende im All, nämlich eine französische Astronautin, die sehr weit entfernt gestrandet ist. Und ja, und er ist erstmal am Anfang nicht so cool auf sie zu sprechen, weil er sagt sich so, ja, nur weil ich jetzt hier der letzte Mann bin und so weiter, heißt nicht, dass ich dich jetzt unterhalten muss oder dass ich dich retten muss oder so. Was willst du jetzt von mir?
Wenn du jemanden suchst, der schnell antwortet, sucht er jemand anderen, ist auch geil. Ey.
Ja, genau. Also er ghostet sie dann eher so am Anfang und sagt dann so, ja, interessiert mich nicht. Aber er wird dann schon weich im Laufe der Zeit und dann freuen die sich an und bis, dass er sich vielleicht ein bisschen in sie verliebt und dann sich vornimmt, sie zu retten. Und der Bordcomputer rät ihm definitiv davon ab, weil das ist keine gute Idee, denn das würde das Raumgefährt wahrscheinlich nicht mitmachen, diese Entfernung und da, wo er dann durchfliegen muss und so und das alles mit sehr viel Gefahr und die Chance ist sehr klein, dass er das überlebt und deswegen sagt der Bordcomputer, das machst du auf keinen Fall und er setzt sich aber in den Kopf, sie jetzt in live zu sehen. Korrekt?
Ja, wunderbar.
Das ist die Story von You Are the Universe, insofern fast ein Solo-Film von dem besagten Schauspieler.
Ja, ist schon echt gut mit Moon vergleichbar, finde ich.
Total, ja. Aber jetzt so die Urprämisse, dass man jetzt im All irgendwo strandet, ob jetzt Marsianer oder so, die ist jetzt wahrscheinlich nicht so kreativ. Also das hat man schon das eine oder andere Mal gesehen, oder?
Ja, aber ich finde, es macht ja was grundlegend anderes mit der Hauptfigur, wenn du weißt, es gibt nur noch mich.
Ja gut, klar. Ne? Das ist natürlich, das unterscheidet sich schon.
Das aber bei Marsianer geht es ja eher darum, auch damit quasi die Menschheit zu retten.
Ja klar, aber auch Gravity und so, das geht ja schon darum, dass man irgendwie isoliert wird, weil funktioniert nicht mehr die Verbindung zur Erde oder so, weißt du, oder man ist gestrandet.
Ja, aber ich finde, es ist halt, es macht halt enorm was mit deiner Motivation oder überhaupt der Motor weiterzumachen, wenn du weißt, ich muss irgendwie zurück auf die Erde kommen. Mhm. Oder wenn du halt weißt, es gibt keine Erde mehr, also ich kann mir jetzt komplett aussuchen, was ich mache, wenn überhaupt.
Ja, das ist schon eine krasse Prämisse auf jeden Fall.
Ne, weil ja auch oft die Rede davon ist, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, einfach raus ins All zu gehen, quasi Selbstmord.
Mhm, stimmt.
Ne, weil das ist ja schon, wofür machst du das dann weiter und so, das ist ja schon auch Thema hier.
Ja, auf jeden Fall. Aber, also unterm Strich hat das gut getimt. Streng genommen.
Ja, ja, weißt auf du? Jeden Fall. Aber gut, der Trip geht ja auch 4 Jahre, ne? 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück.
Ja, klar. Ja, das geht eine ganze Weile. Aber letztendlich und so weiter ist ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn man es streng nimmt.
Naja, vor allem am Anfang wird ja klar etabliert, also es gibt am Anfang so einen kleinen Einspieler, wo eben erzählt wird, warum das jetzt diesen Job gibt, weil 150 Jahre Nuklearenergie auf der Erde halt eine Menge radioaktiven Müll verursacht haben und der jetzt eben im Weltall entsorgt werden soll. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Weltall-Truckfahrer im Endeffekt und ähnlich motiviert ist er ja auch. Ne? Also am Anfang wird ja gezeigt, dass er das nur so semi-ernst nimmt, weil er die Dinger dann halt auch mal sonst wo hinschießt.
Ja, ja, das stimmt. Der ist schon.
Und dann ist halt so, fuck, sie haben es mitbekommen.
Er wirkt halt so ein bisschen wie einer, genau, er wirkt halt wie einer so ein bisschen vom Jobcenter, der irgendwie einen Job kriegt, aber nicht so richtig Bock drauf
ja,
hat.
Ja, eben, genau. Also, er hat sich das Ding ausgesucht, weil er halt 4 Jahre lang quasi nichts macht.
Ja, genau.
Das, ja.
Naja, das ist so das Gegenteil jetzt so von so einem klassischen Astronauten, die super gebildet sind und
ja, eben, ja.
Rauf
ja.
hinaus sind. Das ist ja das Witzige, weil die nennen den ja hier auch ne, so als Trucker, Weltraum-Trucker so ungefähr. Mhm. Und das ist auch schon der richtige Begriff. Und da ist ja auch interessant dann, eben wenn er diese Situation ausgesetzt ist, dass er der einzige Mensch ist, an dem, wo diese Motivation noch lebt, wofür, für was, wenn man weiß, es gibt nichts mehr. Und anders ist, wie er sagt, wenn man gestrandet ist im Weltall oder Tom Hanks auf der Insel oder so, ne? Wenn man noch weiß, irgendwas ist da und das ist so eine Art kleine Hoffnung, selbst wenn du nie wegkommst. Mhm. Aber weil er nicht so ein mega Kopftyp ist und so, wirkt es halt so ein bisschen locker flockiger, so von wegen, ne?
Ja.
Ja, jetzt ist doof, jetzt ist scheiße, jetzt bin ich halt hier, so soll ich mich umbringen oder ach, ich sauf einfach oder so, ne? Mhm. Und das gar nicht so pessimistisch des Todes, sondern irgendwie so abhängmäßig so leicht, ne?
Ja.
Das gibt ihm so eine interessante Tonalität.
So, wirklich, ich kann eh nichts ändern, ja.
Ich finde auch, irgendwie verleiht es dem Film eine leichtere Tonalität, ohne dass es jetzt jemals albern wird oder so, dass du das nicht ernst nimmst, das Szenario. Mhm.
Also hätte Bier ernst werden können. Das ist natürlich das große Drama, hätte man aufmachen können, so dass er in eine Existenzkrise kommt, Überlebenskampf und so. Also so dramatisch wird es nicht.
Mhm.
Und das nicht ohne, dass es trotzdem sich nicht ernst nimmt, alles was passiert. Weil gerade der Witz ja daraus ist, dass er diese Frau dann trifft, das gibt dann ja wieder diesen Verlust und Schwierigkeit. Das macht es ja schlimmer als vorher, als alleine war.
Ja, und
weil
dann
diese
steht
Hoffnung
schon auch
wieder
richtig
da ist
was auf dem Spiel.
Und auch diese Hoffnung ein bisschen Großes daraus was wird. Und durch dieses Große und Einfache wieder, weil es ja wieder so dieses Grundprinzip von Menschen ist, da ne, so ein bisschen Hoffen, Liebe und so, was braucht man den anderen, finde ich das, ich fand das mega charmant irgendwie. Ich war da so ein bisschen überrascht so von dem Film dann auch. Immer so, weil je weiter er geht. Am Anfang war ich schon so ein bisschen gelangweilt, also was gelangweilt wäre übertrieben so, ne, aber ich war jetzt nicht drauf eingestellt auf diese Art. Und dann irgendwann war ich so positiv überrascht. So. Aber das auf eine einfache Art und so. Jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, sondern so schön irgendwie.
Wir hatten, glaube ich, das Genre Sci-Fi hatten wir nicht allzu oft bei deinen Besuchen hier, oder? Also eher selten. Deswegen weiß ich jetzt, ich weiß ehrlich gesagt, ich vielleicht gar nicht, ob du da jetzt so ein Riesenfan bist von Sci-Fi-Filmen. Wie sieht's denn da aus generell?
Also ich bin kein Anti, aber auch kein Fan jetzt so. Also wie bei allen Sachen eigentlich fast so.
Okay, wie bei allen Sachen.
Super.
Ja,
nein, aber Guess so, hat das ja einleitend gesagt, dass ist hier, also dass die Sci-Fi-Komponente hier nur bedingt ins Gewicht fällt. Oder nee, das warst du alles andere, ne?
Nee, das war ich, aber also er meinte ja, dass es stark ins Gewicht fällt für dich und deswegen hat er bessere Punkte gegeben, seinen anscheinend. Mhm.
Also nee, aber es ist halt, also es ist jetzt eben nicht wie bei Gravity, dass es dann irgendwie so ein Sci-Fi-Problem zu lösen gilt. Also hier gibt es schon Probleme dieser Art, aber die werden eher stoisch hingenommen, als dass das groß, weil er halt eben auch nicht der Fachmann ist, ne? So.
Aber es hätte alles auf der Erde stattfinden können, sozusagen. Alle sind tot und irgendwo ist einer und er muss irgendwie hinkommen.
Ja, ja, genau,
so, ne?
Voll.
Und hat kein Essen mehr oder so.
Ja, ist kein schlechter Vergleich, ja.
Aber hier, natürlich ist der Titel dann irgendwo ein bisschen mit Pathos beladen, aber ich finde, das, was Guess eingangs beschrieben hat, das ist ja das, worum es hier grundlegend geht, diese Isolation. Und damit ist das halt eine der Urängste, dieses allein zu sein. Und hier ist das halt mal wirklich wortwörtlich, also er ist halt potenziell der einzig überlebende Mensch überhaupt. Ne? Und jetzt gibt es einen zweiten und dann ist das natürlich schon ein Motor, Dinge zu machen, auf die man vielleicht vorher keinen Bock gehabt hätte. Ja. Deswegen ist das hat sich mir alles ganz gut erschlossen und ich fand auch, dass das eben mit dem Pacing und der Tonalität alles ganz gut gepasst hat.
Ja, fand ich auch. Ich war sehr positiv überrascht. Mir hat der gut gefallen und dafür, dass das so eine One-Man-Show ist, bin ich hier sehr gut durchgekommen und muss auch sagen, dass das Production Value für den ukrainischen Film extrem beeindruckend ist.
Ey, man glaubt das halt voll die Umgebung, ne?
Ja.
Das ist schon echt cool gemacht.
Ja, das sieht
bisschen
jetzt nicht
retro,
so nach
muss man auch sagen,
voll
so
mit den Stühlen
genau,
und so.
Ja, Charme, ne? Ohne aber zu gewollt. Wie geil war das? Das ist ja dieses goldene, die Schwarzenegger-Bibel ist das ja, ne? Von Arnold Schwarzenegger. Von den Bodybuildern. Das sind genau die Bilder.
Ach so, ja.
Und die hat er da aufgehängt und so. Das ist so witzig und süß. Das ist so schön. Und so dann die Schallplatten natürlich, die dann auch wichtiger werden.
Aber das Wichtigste hast du noch nicht erwähnt.
Was?
Mein Terraforming Mars Spiel steht auf dem Tisch, die russische Version. Er stellt nämlich den Kopf, den er von ihr knetet, stellt er auf das Terraforming Mars Brettspiel, was ich dreimal die Woche irgendwie sehe, so,
okay,
weißt du?
Wow.
Denke so, Alter, was? Und hab sofort den Screenshot an meine Kumpels geschickt.
Also ich habe gesehen in der Einstellung, wo er auf seiner Pritsche sitzt oder auf seinem Bett, dass über ihm ein paar Brettspiele im Regal stehen. Aber dass er das dann, dass er diese Tonfigur auf das Brett spielt, das habe ich nicht gesehen.
Das ist ja, das ist mir natürlich voll ins Auge gefallen.
Okay,
weil
wie witzig.
Das ist das meistgesehenste Brettspiel von mir. Also fand ich auch super witzig. Und das ist natürlich thematisch passt es auch sehr gut zu einem Kosmonauten oder Astronauten.
Ja, ist witzig, so Kleinigkeiten, wenn auch schon alles gut ist, wie gesagt, mit den Bildern erinnere ich mich dran, weil mein Vater schon damals gekauft hat, so das erste, weißt du, das habe ich schon als kleines Kind gesehen, so, und dann hängen da diese Blätter einfach rausgerissen und so, auch so geil, weil er ja nicht der Typ ist, so.
Ja, ja.
Wieso hängt er sich sowas auf, da, weißt du, Muskelmänner, so halbnackt, so übertriebene Bodybuilder und so, das ist schon richtig gut.
Und der hat das wie so eine, der hat das so ein bisschen wie so eine Knastzelle eingerichtet, so, weißt du, überall irgendwelche Aufkleber und Poster.
Ja, aber ich finde
es
trotzdem stimmig,
Zeitschriften,
dass er nicht so ein Pumper ist.
Ja.
Weil ich glaube, er ist die Sorte Typ, der halt denkt, ja, nur weil ich ein bisschen Bauch habe, heißt das nicht, dass ich nicht stark bin. Ne? Also ich glaube, er ist schon so, im Herzen ist er ein übelst starker Typ, aber halt sein Körper verrät es mal überhaupt nicht. Das finde ich auch geil, als dann einmal Thema ist, so, ja, der Sportraum fällt weg. Wo er sagt, ja, okay, easy, kriech hin.
Kriech auch so hin, hat er gesagt. Das krieg ich glaube, so. Ich brauche eigentlich gar nicht trainieren, ich bin schon so. Wie er das sagt, weil er hat ja auch den Charakter mal gar nicht so richtig besprochen, aber ich weiß nicht, ob so, ne, ich würde sagen, es ist wirklich so ein bisschen Klischee, so dieses stoische, östliche, oder?
Ja, so der hätte auch kein Problem, glaube ich, mit so einer Kneipenschlägerei. So ein Typ ist das.
Ja, er wird als ein recht einfacher Typ, aber halt schon, ich mag das, wie man nach und nach so Informationen zu ihm bekommt. Es wirkt wenig forciert, wie da so auch was über die Backstory kommt, ne, weil sie da so ein bisschen was aus ihm rauskitzelt und finde ich cool gemacht. Also
ja,
ist sehr organisch alles.
Auch wie ungelenk er letztendlich ist in diesem von wegen einer Frau nahe kommen, weißt du,
ja,
und
klar,
Komplimente
die
machen und so.
Ja, super unsichere Art.
Ja, ja,
am Anfang,
er wird dann
total
plötzlich komplett unsicher und weiß gar nicht, okay, was soll er das jetzt sagen, wie er fühlt, oder soll er es nicht sagen und so, und dann ist es ihm unangenehm, noch immer was
zu tun, so, ne, so, ach, nee, ja, und so, ne, ich erzähle nichts und hinterher dann doch so Gedanken machen und dann nochmal ganz lieb
sein. Da ist auch ganz
so
wie dieser verletzte Stolz von ihm, so, wenn irgendwas ist und so, also ob jetzt...
Ja, die Unsicherheit.
Also einmal denkt, dass sie wütend auf ihn ist.
Was bei ihm durchkommt, das ist auch so schön, was dann, und auch wichtig ist für den Film, und dass man das erst so lernt, dass er auch diese kreative, künstlerische Seite hat dann so leicht.
Ja, stimmt.
Und was so ein Handwerk gelernt hat mit dem Kind, dass das so schön integriert wird. Und wie Lise meinte so, ne, man lernt ihn langsam kennen, es kommt immer was Neues dazu und das wirkt so alles perfekt und schön.
Mhm.
Ja, super besetzt auch von ihm. Also
finde ich auch.
Weil spannend, er halt nicht so, ein gelackter, viel zu gut aussehender Typ ist, weißt du, sondern...
Dem glaubst du halt, dass der in so einem Job landet,
ja,
ne?
Dem glaubst du halt, ja, genau. Ja. Ist halt
damit echt gut hat. Besetzt.
Geht schon klar.
Jetzt macht der Film für mich im letzten Akt im Narrativ etwas, was ich halt sofort durchschaut habe.
Mhm.
Und das hat der Sache bei mir dann noch einen kleinen Abbruch getan, weil er relativ viel Zeit mit dem Thema verbringt. Und deswegen bin ich da ein bisschen runtergegangen dann am Ende in den Punkten. Also der hätte das, weil bis dahin fand ich das alles ziemlich clever und cool.
Du hast den Twist, der dann kommt,
ja,
und dann, wie er aufgelöst wird, hast du kommen sehen. Okay.
Volle Lotte.
Ich habe es natürlich in Erwägung gezogen, aber
nee, es
hab
gibt
mich
halt
nicht festgelegt.
Durch diesen Namen ist das halt so der offensichtlichste Hinweis, wo ich dann noch dachte, okay, dann haben sie sich aber echt Zeit mitgelassen, bis er das Ding rafft. Ne? Mhm. Also selbst das und dann die Konsequenz daraus und so weiter. Das war halt eine Schleife, die für mich ein bisschen überflüssig war, weil ich das halt komplett gesehen habe.
Okay.
Ja.
Ja gut, ich hatte ein Problem, weil ich wusste nicht, ob es schon früher so ist, weißt du, dieser Punkt. Also ich bin schon von Anfang an von ausgegangen, weil natürlich dieses eine Gimmick, was das Ding kann und so, ne? Das ist schon so erklärt, ne? Und dass man versteht, ob es dann, ja, man kann jetzt nicht sehen, ob es schon viel früher dieser Zeitpunkt da ist, was dieser Twist, und nicht erst später.
Ja,
ich kann es nicht ohne zu denken, ob das alles nicht wirklich so ist, wie es ist vielleicht.
Ja,
so,
damit,
ne? Also,
spielen sie ja, aber ich finde eben, dass wie das dann aufgelöst wird und so, war mir halt sehr klar und deswegen war das dann so ein bisschen...
Mhm. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm.
Nö,
muss nicht sein, das stimmt.
Fällt nicht groß ins Gewicht, aber fällt halt ins Gewicht bei mir.
Okay.
Macht doch mal so ein Hoch-Runter, wollten die noch mal rausballern und so, ne? Also
genau,
so eine Spannungskurve künstlich erstellen. Dafür
ja, relativ
das
klassisch.
Ende?
So.
Aber schöne Schlussszene, wie ich finde, weil die ja dann eine Brücke schlägt irgendwie... zu einer, wo du denkst, so, ja gut, es spielt keine Rolle mehr im weiteren Verlauf, so, und dann denkst du, ah, okay, die Geschichte und so. Auch ganz nice.
Wie, welche Geschichte? Was?
Naja, die Geschichte mit den Tauben, mit dem Taubenschlag und so.
Ja.
Weißt du, ist ja einfach nur so, weißt du, in dem Dialog fällt das irgendwie so und du denkst so, ja gut, okay, ist halt...
Das meine ich mit den Informationen
auch, okay,
zur Backstory, die recht subtil eingestreut werden, finde ich echt cool.
Schon ganz nice.
Das Ende finde ich wunderschön, also wirklich visuell, so genauso wie inhaltlich.
Schön, ja.
Und ich weiß nicht, das hat mir nochmal so...
Auch wenn es ein bisschen kitschig ist, oder?
Voll.
Nein, es ist voll kitschig, aber das
Titel
passt
auch
so, weil es perfekt gemacht, genauso. Es war alles so perfekt aufgegangen, es war nicht so, nicht zu früh, nicht zu spät, nicht zu viel, nicht zu wenig. War ein schöner Abschluss, auch so, wie es passiert ist alles und so, und dass es passiert ist, fand ich richtig gut. Und es war dann einer der romantischen Filme, letztlich, und das ist so ein Surfer-Ding, die ich so seit langem gesehen habe. Also wirklich, also ich spiele überhaupt keine Romantik mehr, irgendwas Liebe oder so. Dieses oberflächlich zwei Personen, so ganz klassisch und so, ne? Hier wird es ja auch noch klischeehafter, kitschiger geht's ja nicht, indem man eine Französin auch noch nimmt und so, ne? Also Liebe, ne? Also das ist so, ne?
Aber hey, wie schön haben die das inhaltlich mal kurz ausgehebelt mit dem Sprachenproblem? Weil ja, sie spricht ja die ganze Zeit Französisch, er spricht halt Russisch oder Ukrainisch. Mhm. Und es wird einfach einmal kurz gesagt, in dem Moment, wo wir sprechen, haben wir beide internen Übersetzer.
Ja, und vor allen Dingen ist es am Anfang durch die Entfernung der beiden, ist es noch so, dass einer wie so eine WhatsApp-Sprachnachricht irgendwie rüberschickt und man die fast nur, weißt du, die Konversation ist nicht richtig da, weil es zu zeitversetzt ist.
Ja, drei Stunden dauert das.
Genau, drei Stunden dauert das und irgendwann sind die ja von der Distanz so nah, dass sie sich unterhalten können und das ist ja schon alleine der nächste Step, weißt du, dass sie miteinander kommunizieren und so. Das ist so ein bisschen wie die ersten Telefonate von so Verliebten, so, weißt du, dass die auch am Telefon erstmal nicht wissen, worüber die reden und dann siehst du ja im Laufe der Zeit, werden die ja dann im Offener und erzählen sich von ihrer Kindheit und was die größten
Träume von ihnen sind. Hat sich schon stark wie Tinder angefühlt, so erst weiße Nachrichten schicken und so, dann immer, wie sieht's aus und dann geht's immer.
Nee, ich bin da schon bei Gästen. Es ist ein bisschen halt wie eben Daten in den 80ern oder 90ern, wo du erstmal nur telefonieren konntest.
Ja, eben. Bei
Tinder telefonieren. Ja, hinterher schon, aber das kommt ja viel später. Erst ist es ja wirklich so Sprachnachrichten und dann warten, bis was kommt und dann wieder, ne, dieses so Telegram-Style-mäßige.
Ja, ich kenne mich da nicht aus.
Wie es heutzutage halt ist. Telefonieren kommt ja wirklich am Ende erst. Aber dann ist es halt so, dann, ne, dieses Erstliebe, wie er sagt.
Okay, gut.
Dann ist oder das nicht?
So. Doch, klar.
Ja, ist doch so. Es war doch richtig, aber ja, dann ist es auf jeden Fall so romantisch und so. Aber dann ist ja der Witz, dass das Heftigste ist, dass das Einfachste, was aller Zeiten gab, so seit 100, über 100 Jahren, dieses Kommunizieren, Telefonieren auf einmal sowas Wertvolles ist und so besonders. Einfach nur sich direkt, weil vorher ist der Kontakt ja, das ist ja eine Entfernung, dadurch, dass du gar nicht den Response sofort hast. Und dass du wartest ja 6 Stunden. 3 Stunden, bis es da ist und dann 3 Stunden, bis die Antwort zurückkommt. Genau, ne? Also es ist ja richtig lang und so. Und das ist dann auch süß zu sehen, wie er wartet und was für eine Antwort. Und dann so generische Sachen manchmal schon und so Sachen, wo du denkst, okay, hätte man jetzt wichtiger fragen können, weil bis das wieder ankommt, bevor du gesprochen hast, so, das baut sich dann immer weiter auf und wird dann ja immer, je mehr sich natürlich kennenlernen, intensiver und besonderer natürlich und persönlicher.
Ja, wie war dein Tag? Das Übliche.
Das ist so schön. Und da sitzt auch ganz kurz. Das ist auch geil. Ich tue mal, eine Sache mit dem Sessel ist auch mega. Also das war schön. Das hat so gut gemacht.
Ja. Kleine Kubrick-Referenz, immer gut.
Ja.
Okay, fanden wir alle gut, ja.
Nice.
Schön.
Siehste, ich hatte es im Gefühl. Der hatte mich ja interessiert. Deswegen meinte ich ja, als wir drüber gesprochen haben, dass das die Filme sind, die anstehen, meine ich, auf den habe ich tierisch Bock.
Ja, der letzte Stand, wo es nicht klar war, ob du alles schaffst und so weiter, war mir schon klar, bei den beiden, wo du meintest, so 2 habe ich gesehen bis jetzt, war mir schon klar, dass der dabei ist, weil Lee macht es ja immer ein bisschen nach Prio.
Na, logisch, immer. Ja, ja. Ganz opportunistisch.
Ja, opportunistisch, wie er ist. Ja, danke Tintifax für You Are The Universe. Ich weiß nicht, ob der irgendwie auf dem Fantasy Filmfest lief oder wie der letztendlich, also so, ob der da auch lief, weißt du, irgendwann in späteren? Nee. Das nicht. Nee. Weil, also sich jetzt so einen ganz ukrainischen Sci-Fi-Film anzugucken, weißt du, so eine Sci-Fi-Romanze, ist jetzt nicht das Naheliegendste. Insofern wüsste ich bei so einem Film natürlich auch gerne, wie kommt man darauf?
Ja, aber da liefen schon ein paar Trailer, auch außerhalb. Den habe ich auch normal im Kino mal gesehen. Und so.
Achso, dass man dann darauf, darauf aufmerksam wird. Und
ja, okay. Irgendwann verwechselt mit, weil Ryan Gosling jetzt ja auch wieder so einbringt, wo er alleine Welt alles
ist. Da kommt
so.
jetzt
ja auch wieder noch. Ja, und das ist ja noch so einer. Wahrscheinlich ist es schon das Remake.
Vielleicht, ja.
Also ich habe eben mal nachgeguckt, der hat wirklich eine lange Festivaltour hinter sich. Der lief auf sehr, sehr vielen Filmfestivals. Mhm. In Deutschland auf dem Go East Filmfestival.
Noch nie gehört.
Wo ist das?
Keine Ahnung, das steht
sagt
nicht
auch bei. Nichts.
Und dann am 4. September 2025 hatte der tatsächlich einen normalen Kinorelease. Mhm. Der war aber wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderlich groß. Aber wirklich, also in Europa und auch USA, Südamerika, überall, weltweit, lief der Festivals.
Ja, natürlich ist das ein kleiner Film, aber wie cool wäre das, so ein Film zum Beispiel auch im IMAX zu sehen, Alter.
Ja, Mann, auf jeden.
Wäre voll nice.
Ja, weil du hast ja schon recht, das sieht wirklich gut aus,
ja,
mit dem, was er macht.
Dachte auch so, okay, jetzt zeigen wir das Raumschiff von außen und so, das ist ja immer so ein Moment, wo du denkst, gucken wir mal, und dann dachte ich so, okay, sieht geil aus.
Ja.
Auch wenn er mal draußen war und so, ne? Und
ja, ist gut gemacht.
Ja.
Also, wenn man sich da nicht scheut, auch mal so ruhige Sci-Fi-Filme sich anzugucken, wo nicht zu viel Laserschwertgeballer und so ist, dann kann man definitiv mal You Are The Universe sich zu Gemüte führen.
Mhm.
Können wir empfehlen. Alright. Haben wir noch was? Wollen wir zu dem Punkt kommen?
Mhm. Ich denke schon. Also von mir aus. Von
ja.
Aus. Okay. Ich habe IMDb jetzt offen. 7,9 gibt es da. Es gibt keinen Metascore.
Mhm.
Habt ihr die Letterboxd-Bewertung?
Ja. 3,9.
3,9, das ist aber sehr ordentlich alles.
Mhm. Oh ja.
Okay, ich gebe ihm eine 8.
Ach, nice. Ich auch.
Du auch.
Ich ja. auch, Leute.
Dreifaches Klingeln. Wow.
Oh fuck, da bin ich ja weit weg. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so auf.
Ich glaube, Guess hat am wenigsten miese gemacht bei der Aktion jetzt.
Okay. Dann notiere ich das mal überhaupt nicht typisch für mich in meinem Telefon einfach, wo ich meine Punkte von You Are the Universe eintrage und schreibe euch einfach daneben. Das habe ich noch nie gemacht.
Was? Achso, nee, ich schreibe das sonst auch mit. Also.
Ja, aber ich brauche ja auch die Punkte irgendwann für die Tabelle, weißt du?
Ja, dann kannst du hinterher kurz abfotografieren, wie du willst.
Ja, mache ich so. Cool. Haben wir einfach mal drei Achter hier angelegt mit dem ersten Film. Nicht schlecht.
Nice.
So.
So viel zu Tintifax. Liebe Grüße und Dank dahin. Das war echt eine spaßige Sichtung.
Voll gut.
Und womit geht's weiter? Yes.
Womit geht's weiter? Wollen wir ein bisschen was Düstereres hier bedienen und Sarah grüßen und über Citizen X reden?
Mhm.
Alright.
So, wer möchte anfangen mit Raten?
Sarah kennt Alessandro übrigens auch gut. Die freut sich bestimmt, dass du dabei bist bei der Rezension. Aber wir raten jetzt, genau. Muss ich mal wieder gucken.
Napolitanische Sarah oder also Sarah?
Nee, es ist nicht die Sarah mit Haar von früher. Okay. Es ist nicht die Sarah ohne Haar, sondern es ist eine Sarah mit Haar. Aber die kennt Schindler Volante auf jeden Fall auch. Und
okay. Ach so.
Ein paar Mal kommentiert über dich.
Ah, okay, siehst du, ich bin es auch.
Das ist nicht dieselbe, die früher irgendwie.
Wieso gibt es so viele gleiche Namen?
Ja,
da fange ich jetzt an einfach, dann rate ich euch, okay?
Okay, mach mal.
Dann sage ich Season X 7,5, sage ich bei beiden einfach so.
Okay.
Da weiß ich echt überhaupt nicht.
Na gut, wenn ich vorliege, dann mache ich jetzt.
Mhm.
7 für Alessandro und 5 für Lee.
Okay. Ich sag, ihr seid beide bei. Nee, Quatsch. Ich sag, Guess ist bei 6 und Alessandro bei 7.
Mhm.
So, ist ja dann da doch ein bisschen eine Range dabei. Aber Guess ist wohl der Meinung, ich fand das hier total doof.
Ja, total doof.
Oder nicht total doof, aber wohl nicht so gut.
Ja.
Womit könnte das zu tun haben bei Citizen X?
Ich kann es mir denken.
Aha, nämlich. Mhm.
Unter anderem die Fernsehfilmoptik, wo dann klar ist, warum es eine Fernsehfilmoptik hat, weil es ist ein Fernsehfilm.
Hm.
Und ich glaube, dass dich das gestört hat, dass der nicht so, dass der aussieht wie so ein, das sagst du immer so stern, dass er aussieht wie so ein AD-Krimi. Und das naja. Tut er wohl leider.
Ja, er hat auf jeden Fall eine harte Fernsehfilmoptik. Also das ist halt jetzt wieder mal, ich meine, ich feiere ja oft die 90er. Aufgrund von vielen Dingen. Und das ist jetzt mal so eine Facette von den 90ern, wo man die halt eher von den schlechteren Seiten sieht.
Ja.
Weil eben solche Fernsehfilme mit so einer Optik, die gab's da halt auch. Und die sind, finde ich, nicht, sie sahen damals schon nicht geil aus. Und die sind einfach nicht gut gealtert, finde ich.
Der Sat.1-Filmfilm.
Ja.
Und dem entgegenstehen aber auf jeden Fall eine sehr hochkarätige Besetzung mit Stephen Fry, Donald Sutherland, Max von Sydow, Alter. Also... Das wiederum.
Stephen Fry, Alter?
Nicht Stephen Fry.
Rhea.
Wie heißt er?
Rhea.
Stephen Rhea, ja, genau. Der war es ja von.
Alles noch gerade. Er hat sich so lustig gemacht, dass über meine Rezension zu. Scheiße, wie heißt der Film nochmal? Ach, jetzt weiß ich selber nicht mehr.
Siehst du, ja, komm mal, du wirst hier irgendwie einen Pun bringen und.
Ja, und ich wollte jetzt gleich spoilern auch so, weil dann weiß man genau, welche Filme.
Aber wir hatten ihn zuletzt in Crying Game, was auch ein Film war von Sarah. Und so
ja, den meinte ich.
Da warst du dabei.
Da hast du die Rezi von mir gelesen, ja.
Ach so, stimmt, ja. So. Ja, stimmt. Ja, ich habe dann meine Lieblingsrezension von dir. Die habe ich noch irgendwo als Screenshot, auch wenn Alessandro die gelöscht hat. Die würde ich gerne nachher nochmal vorlesen.
Verarscht, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, bei ihm hat er mir vorgelesen.
Der hat doch am Anfang gar nicht gecheckt, dass die von ihm ist. Das war das Lustige. Ja, so, was ist das für ein Idiot?
Wer schreibt
das für
ein so
prätentiöser
Scheiß.
Idiot? Ja. Ja, aber zurück zu Citizen X. Also, was ich natürlich super interessant fand, ich habe mit meinem Vater in den 90ern, das weiß ich noch, ich war ja damals schon fasziniert von Serienkiller-Stories und ich habe eine Doku gesehen über André Cicatello.
Ach.
Und wie der seine Leichen da vor seinem Haus vergraben hat und so hin und her. Und der ist voll bei mir hängen geblieben, dieser Cicatello, der in Russland irgendwie sein Unwesen getrieben hat. Und mein Leben lang dachte ich so, Alter, warum haben die Story noch nicht verfilmt oder haben irgendwie eine Story da spielen lassen? Und das war natürlich für mich so ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe, okay, die haben einen Film über Cicatello gedreht. Das ist ein TV-Film gewesen, deswegen ist er so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich wusste nicht, dass es den gab. Mhm. Und ich war mit dem wahren Fällen und mit dem wahren Typen, war ich schon einigermaßen vertraut durch die Doku.
Ja, das ist natürlich eine wertvolle Info.
Ja, damit insofern.
Bist du natürlich ein bisschen offener, was den Stoff angeht.
Ich bin ein bisschen offener dementsprechend, ja. Mhm. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Wir sind ja wieder, also jetzt schon wieder Ukraine, Alter, und jetzt sind wir halt in Russland. Also insofern ist ja alles ein bisschen trostlos da gewesen zu der Zeit, ja, und ein bisschen.
Ja. Ja, wir sind in Russland und es geht halt, also das russische Regime spielt hier stark mit rein in die Handlung.
Ja.
Ja, Anfang der 80er auch besonders zu erwähnen, ne? Genau.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat. Das kann man eh nur mutmaßen und. Naja, nee, also weil das, worum es hier, was hier problematisch ja, wird mit den Strukturen im Regime, da weiß ich halt nicht, ob sich das groß geändert hat, aber das möchte ich auf jeden Fall auch einräumen, Alter. Bei aller Liebe zu Hollywood, das ist halt auch wieder. War in den 90ern auch ein bisschen präsenter. Diese rigorose oder diese Nonchalance, mit der die halt die Russen zu üblen Wichsern machen und einfach alle sind halt einfach in Russland ist alles bäh. So. Das finde ich schon, das ist immer wieder dreist irgendwie zu sehen, wie halt, also waren 80er und 90er natürlich nochmal sehr viel präsenter als jetzt heute, aber es ist halt schon irgendwo krass, weil das ist natürlich schon auch eine sehr westliche Sicht auf das russische Regime und so, ne?
Ja.
Die vier haben sie am Ende auch geklatscht. Da waren sie alle nett wieder, die Russen.
Ja gut, ich sag mal, die Figur von Donald Sutherland zeigt ja schon andere Seiten im Laufe des Films. Also,
ja, aber auch er ist ja unterjocht von diesem grausamen System und so weiter und unterm Strich sind alle über ihm halt korrupte Wichser, die keine Moral haben und Werte sowieso nicht und so. Also weißt du, so dieses, das sind schon, wenn nicht auch bis in den Kern, aber halt durch ihr Handeln sind es alles erstmal üble Wichser. Weil die alle halt bei diesem System mitmachen und so und dann eben jetzt die Figur von Steven Rea da ein bisschen aufmüpfig wird. Aber weißt du, mir geht's so um das Narrativ, wie das halt diese Prämisse gezeichnet wird, das ist halt schon einfach ein sehr westlicher Blick auf das ganze Ding.
Also du meinst so dieses böse Russen und so Ding. Ja, okay.
Natürlich auch dienlich, weil das so fast der größere Feind ist oder gleich starke Feind wie den Serienkiller, den sie suchen, gefühlt.
Ja, ja, und der spielt ja hier fast noch eine größere Rolle. Ne? Also dieses Problem, auf die immer wieder stoßen durch das Regime.
Ja, aber es ist nicht sehr fiktional, was hier gezeigt wird. Also zum Beispiel, dass sie diese homosexuellen Note, dass sie sagen so, ja, auch wenn wir vielleicht auf der falschen Spur sind, auch wenn das vielleicht nichts mit dem Serienkiller zu tun hat, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe damit.
Auf jeden Fall. Das sind aber natürlich die alles setzen, Momente, die aber bei allem
in Russland zu.
Auf jeden. Ich will ja auch nicht sagen, das ist völlig an Haaren herbeigezogen. Nichts davon ist so, wie es hier dargestellt wird. Ich sage, dass die halt bei allem nochmal richtig auf die 12 gegangen sind. Mit dem, was sie da erzählen. Weißt du, weil gerade das homosexuelle Thema so, natürlich ist dann auch einer, der das größte Problem hat damit. Ne, natürlich kommt dann auch noch hinterher diese Info über ihn raus. So. Und ich denke, ja, klar, so voll auf die 12. Also das meine ich. So, das ist halt bei allem, das ist so ein bisschen auch sehr 90s wieder und so und finde ich halt wenig subtil und tut der Sache nicht unbedingt gut. Plus, jetzt haben wir hier halt wieder auch für mich so eine Facette aus der Zeit, die mal so gar nicht mehr funktioniert für mich. Die sprechen hier halt alle wieder also Englisch mit einem sehr unterschiedlich gefärbten russischen Akzent.
Dachte ich mir, dass ich daran störe.
Alter, ich konnte es nicht abschalten, ne? So, weil Steven Rea da auch unterschiedlicher, also von Szene zu Szene hört sich das mal so an, Alter. Ich fand's so fucking weird. Und Donald Sutherland macht so komplett sein eigenes Ding sprachlich und also alle waren halt so, jeder wie er gerade Bock hat. Und leider nicht so, dass das dadurch irgendwie auch eine Comedy-Komponente bekommen hätte, wie irgendwie bei hier Gucci, House of Gucci. Aber es war halt, ich konnte
House of Gucci.
Ich konnte es nicht abstellen, Alter. Es war nervig bis zum Ende.
Ich habe den auf Deutsch geguckt, habe ich Glück gehabt. Da war neben
ja. Haben die da auch mit Akzent synchronisiert?
Nee, zum Glück nicht. Die haben ganz normal gesprochen. Ah, also ganz normal Hochdeutsch, nenne ich es jetzt mal. Und das ist ja dann das Passendste. Ich meine, die sind ja alle Russen und sind in Russland.
Eben.
So fertig. Auch wenn da einmal einer kommt und so, ne, vom FBI oder so, aber das war...
Ja, da bin ich irgendwie mit aufgewachsen. Das stört mich nicht, ob jetzt bei Jagd bei Roter Oktober, die jetzt irgendwie mit einem russischen Akzent reden, Sam Neill und so. Also das ist so... Das ist hier okay. Ja, ist also klar, bei manchen ist es okay, ausgeprägter, bei manche reden ja fast komplettes Englisch, also so ohne Akzent.
Ja, eben.
Klar ist das ein bisschen, also es war nicht eine Linie. Es war nicht
aus einem Guss. Bei Steven Rea kam zwischendurch so ein bisschen irisch durch oder was? Also es
aber
war
das ist
halt
komisch,
fucking
was Lisa
weird,
hat jetzt, dass sie, dass sie dann so unterschiedlich sind. Das ist ja, halt der Kacke und so. Also wenn sie dann ziehst durch mit einem und so, gerade wenn du das
drauf aber das passiert so, aber halt, nicht. Das klappt selten, Alter, dass da jemand ein Auge drauf hat, dass die auch alle mit dem gleichen Akzent sprechen. Weißt du, so, weil, ey, deswegen war ja Tschernobyl für mich so eine Offenbarung.
Weil das einfach nur britisch
war. Die haben Akzent durchgehend gesprochen.
Die haben einfach alle ihr britisch gesprochen und fertig.
Ach so, okay. Ich habe die noch nicht gesehen, immer noch nicht.
Boah, ist großartig. Muss gucken.
Ja, ich weiß.
Ja, okay. Und das war halt einfach ein Faktor, der es mir halt immer wieder auch schwer gemacht hat, mich halt wirklich auch auf die Geschichte zu konzentrieren und so, ne? Weil du wirst halt rausgerupft mit solchen Sachen. Also gib mir zumindest so.
Jetzt haben wir schon, sind wir schon richtig in die Materie reingegangen, aber wir haben noch gar nicht erzählt. Also wir können trotzdem mal.
Du bist ja Fan von dem Thema. Hau raus.
Ich? Das schon wieder.
Ja, das kann auch Alessandro machen. Mir ist das Humpe.
Alessandro, willst du mal die Handlung zusammenfassen? Ich habe ja gerade
Ja, ich versuch's mal. Ich war so, das war mit der erste. Hier ist Steven Rea, den wir eben angesprochen, Burakov, der spielt einen Gerichtsmediziner. Mhm. Und dann werden mehrere Leichen gefunden. Also wirklich viele. Keine Ahnung, also wirklich viele. Und die
Kinderleichen
haben
auch primär.
Was?
Sehr viele Kinderleichen auf jeden Fall. Also primär.
Ja, genau, und auch Junge dabei.
Ja, am Anfang.
Und die haben alle.
Nee, Alter, am Anfang ist doch erstmal nur eine, das ist ja der Witz. Also ja, er ist vielleicht.
Ja. Also jetzt ins Detail. Ja, wie wollt ihr das jetzt? Auf jeden Fall finde ich...
weil er ist ja neu in den Job. Er hat ja jetzt so einen alteingesessenen Typen übernommen. Also er hat den Job von dem übernommen, ist jetzt neu in der Materie. Und dann kommt eben eine Leiche rein, die er obduziert. Und dann fragt er halt nach den Hinweisen am Tatort. Und die sagen alle so, ja, nö, haben wir nicht gecheckt und so weiter. Und dann sagt er, ey, jetzt sofort geht ihr da hin und sucht weiter. Und dann kommen die zurück mit übelst vielen Leichen, die sie halt noch gefunden haben, weil sie mal ein bisschen gründlicher nachgeguckt haben. Hm. Und so landen halt die ganzen Leichen auf dem Tisch.
Ja.
Soll ich jetzt weitermachen?
Ja, sorry.
Jetzt kommt der schwierige. Nein, ich warte nur jetzt wirklich und so. Nee, das stimmt und so. Ja, ich hätte das auch wieder voll vergessen. Das war auch erst ein und so. Ne? So, und unser Burakov, der wird dann auf den Schirm gerufen, eben weil die verschiedenen. Hast du das gesagt? Boah, ich habe gerade wieder nicht zugehört. So eine Scheiße.
Wow.
Hast du das mit dem Verwesungszustand gesagt?
Nein.
Okay, die haben alle verschiedene Verwesungszustände. Das heißt, da ist nicht einmal was passiert, sondern schon über einen längeren Zeitraum scheint jemand gleich zu handeln und zu morden und so. Ne, das ist, weil er selber halt so ein bisschen, ne, wie du gerade gesagt hast, den Kopf dafür hat, schon checkt so, das ist ein Serienkiller. Das ist jemand, der mordet und so und mit auf die gleiche Art in diesen vielen Einstichen, was mega, mega brutal ist und so. Mhm. Ne, also wirklich viele, viele. Und das ist hier keine zufällig Morde oder irgendwas aus dem Affekt und so weiter. So. Und dann, weil die zu wenig Leute da haben und so weiter, wird dann hier von unserem Sutherland, hier Fetisov, wird er so als Polizist, so als Kriminalbeamter benannt. So, ne? Mach du das mal und so, ne? Du hast da Bock, du willst da gucken und so, dann.
Er wollte es auch, muss man dazu sagen. Also sein großer Traum war es ja irgendwie, so Polizist zu werden.
Auch. Okay. Detektiv. Ja. Genau, und da ist jetzt dann voll drin und ist so, witzigerweise, mich überrascht hat, weil ich wusste gar nichts. So der erste, so wie wir es kennen aus den 70er Jahren, war es schon 60er oder so 70er Jahre, dieses erste Profiling-Ding. Also relativ spät in Russland, ein bisschen später und so, ne, dass das so stattfindet und merken so, ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich, aber ich glaube schon, dass es für ganz Russland mehr oder weniger steht, jetzt nicht nur fürs Dorf, dass das eben total primitiv ist sonst. Also, ne, wie gesagt, mit Fußspuren, mit Beweismittel sammeln, mit Vorgehen, ein Profil überhaupt zu erstellen, ne, wen suchen wir, was suchen wir. Und dabei sehen wir jetzt zu, wie das so langsam Zugang geht. Und genauso sind wir aber auch bei dem Serienkiller. Also, und sehen zu, wie er vorgeht und wie er weitermordet. Was für mich überraschend, und ich wusste das gar nicht, im Fernsehfilm, ich habe gar nicht recherchiert und nichts, ne, dass es ein Fernsehfilm ist. Hm. Weil auch der Brutalität wegen und so, ne?
Hm. Ja, ist gutes HBO, dem, das, ne? Aber ja.
HBO war es, okay, okay. Und Anfang 90er trotzdem war, ja, okay, das ist halt privat, okay, dann ist. Weil es sehr brutal war. Also jetzt kopfmäßig auch. Jetzt nicht unbedingt, was wir sehen direkt und so explizit.
Ja, also jetzt
sondern es war schon krass.
45 Stiche ins Gesicht und so. Du denkst, Alter, was zur Hölle? So, ne? Also da kommen schon ein paar Bilder hoch, auf jeden.
Du siehst also halt auch, wie die Kinder Bilder. So, also wie die dann in dem Moment, wo die halt so das Leben, wo das Lebenslicht erlischt, siehst du halt, wie die so auf den Boden fallen. Und dann siehst du das Close-up aufs Gesicht. So, das finde ich schon ganz cool gemacht.
Also, na, weil das super Schnitte sind.
Immer so eingeblendet zwischendurch. Sind.
Man sieht ihn, man sieht das Kind und hinterher sieht man so, wie das Blut einfach in die Luft spritzt.
Aber was ich lame fand...
Also so voll überraschend.
Was ich lame fand, sind tatsächlich die Szenen, wo gezeigt wird, wie er auf die Körper einsticht. Weil, Alter, wenn du so einen Serienkiller hast und so weiter, dann lässt er seine ganze Wut raus. Das ist sein Fetisch, so, weißt du. Der sticht da mit aller Macht rein. Und da hast du richtig gesehen, dass er halt so zaghaft, so, weißt du, so von oben nach unten, so ganz, als wenn er da irgendwie in seinem Salat rumstochert, so sah das aus irgendwie mit dem Messer. Also es, das fand ich ein bisschen, das sah ein bisschen fake aus.
Ja, ja, vor allem nachdem die ihm erzählen, wie oft er dann auf den Körper einsticht, ne?
Also ja, ja.
Da müsste mehr dahinter sein.
Dann muss mehr Wucht hinter sein. Ja. Übrigens, Jeffrey DeMann, den haben wir nicht erwähnt, den wir aus Walking Dead und so cool kennen. Dachte ich so, ach so, okay, krass.
Das ist auch so meine Frage. Ich weiß nicht, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich den real gesehen und so, wie er drauf war, Guess, ne? Mhm. Also nicht real, also du kennst Fotos von ihm oder irgendwas.
Ja.
Oder reagiert, gibt's da Video. So, ob, ich weiß nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es richtig gut besetzt ist oder richtig schlecht und wie er gespielt ist.
Also auf jeden Fall das Kostüm und wie er aussieht, ist auf jeden Fall gut besetzt, weil das ist wirklich so ein, der sieht halt aus wie ein Beamter, dieser Chikatilo. Also wirklich eine Brille, so lichtes Haar, weißt du, so irgendwie so Hemd und hier so ein Strickpullover und so. Der sieht halt aus wie einer, der in so einer Behörde arbeitet, irgendwie in Russland. Also so ein.
Ja, weil er diese mega verletzliche Seite irgendwie, so dieses, ich weiß nicht, irgendwie. Und ich weiß nicht, ob die da reinpasst oder gerade so gut reinpasst und so. Ich bin dann, bin ich noch nicht ganz im Klaren.
Dieses Sensible oder? Ja, gut.
Ja, er wiegt so wie, also er wiegt selber wie, es ist ja oft auch so, er wiegt selber genauso ein Opfer wie die, die ermordet. So
ungefähr, klar, er wird von seiner Frau schikaniert und so und die bezeichnen ihn ja auch als Schwächling.
Genau, aber ich denke dann so, das kommt aber dann auch nicht in den Morden raus, wenn man ihn sieht. Dass so dann so das Biest rauskommt oder irgendwas, dass er dann anders ist und dann abgeht, sondern er ist genau so noch, als würde er jeder Stich vergießt seine Träne, so ungefähr.
Mhm. Ja, aber das ist so eine Sache, die ich dem Film auf jeden Fall ankreiden würde, dass der eben nicht wirklich auf den Killer eingeht oder uns erklärt, was den antreibt. Und also das wird nur so angerissen und das, worum es halt am meisten geht, ist eigentlich, wie Steven Rea in seiner Figur damit struggelt, dass ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden von der Bürokratie des Regimes.
Ja, ne?
Ne, weil er möchte halt das Ding öffentlich machen. Er möchte eben sagen, hier rennt ein Serienkiller rum, wir brauchen die Mithilfe der Bevölkerung. Und dann sagen die halt, nee, Serienkiller gibt's nicht bei uns. Das ist eine westliche Verrottung des Hirns. So, die gibt's bei uns nicht. Können wir nicht sagen, öffentlich, Serienkiller. Hast du sie noch alle und so? Und so scheitert er halt immer wieder am dem, was das Regime ihm eben im Weg stellt. So, und darum geht es eigentlich schwerpunktmäßig. Wir erfahren, finde ich, nie hundertprozentig, was diesen Killer überhaupt antreibt, so brutal vorzugehen, warum der so am Arsch ist. Es kommt ja dann über Max von Sydow irgendwann noch eine Figur dazu, die da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen soll.
So ein bisschen das Hitchcock-Motiv am Ende, wenn Norman Bates da, ach, was hat er denn und so, ne? So kurz mal erklärt wird es ungefähr. So kommt dann das vor, ne?
Ja, eben so, der erklärt das so ein bisschen, aber ich finde es schade, dass der Film da nicht mehr in die Richtung gegangen ist, weil das mit dem Regime und was da immer wieder schief läuft oder was halt nicht läuft durchs Regime, finde ich irgendwie auf so ein bisschen redundant auch.
Ja, das steht aber im Vordergrund, bin ich bei dir. Da geht's auch
das
um
hatte
die,
ich auch. Das, Entschuldigung, Sie.
Da geht es auch um die Strategien, die halt irgendwie, die dann starten, um den Serienkiller zu finden und so. Also wir sind selten irgendwie direkt bei ihm so und bei seinen Kills. Das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Mhm.
Das, ja, das finde ich halt schade, weil wie sagt jetzt genau redundant, ne, es kommt immer wieder vor, erstmal, wir wissen jetzt Bescheid, er hat da Probleme, die nerven alle, keiner will ihm helfen und so, alle sind dagegen, okay, kapiert. Und dann wollte ich halt viel mehr von ihm erfahren, von diesem Serienkiller und so, ne, viel, viel mehr und so. Und dann, ich wusste nicht, dass das auf einer wahren Begebenheit, aber konnte mir schon denken, dass das so ist, ne, also dann, was er dahinter gesehen, das hatte ich dann gecheckt, aber das war auch so, dass bei mir, als würden sie so zeigen, so, es geht jetzt, wir wollen jetzt nicht einen Serienkiller zeigen, weil der ist ja böse, sondern wir zeigen jetzt wirklich Russland als Feind, wieder so ein 80er, was da
eben, ja, 80er, das meine ich, dann ist halt plötzlich das was Regime meintest, der größere Antagonist als ein Typ, der 52 Mal auf das Gesicht von einem Kind einsticht, Alter, so, wo ich halt schon es spannend gefunden hätte, da auch ein bisschen mehr in die Psyche von dem einzudringen, so, und das verwehrt der Film einem komplett und stattdessen haben wir halt hier sehr viele Dialoge eben mit diesem russischen Akzent, was jetzt nicht unbedingt. Also eben, ich find's repetitiv, so auf Dauer. Aber hey, der war siebenfach Emmy nominiert, ne? Und hat einen gewonnen, also Donald Sutherland hat den gewonnen für seine Darstellung hier.
Mhm. Okay. Ja, viele gute Schauspieler.
Ja, ist auch nicht allzu lange her, dass er verstorben ist. Und ich meine, Max von Sydow auch mal wieder zu sehen.
Der war super.
In einer älteren Rolle als Psychologe. Ist schon auch ein schauspielerisches Highlight. Aber du hast schon recht, also die Bildsprache und das Color Grading und der Look des Films lässt einen da hier auch nicht so leicht durchkommen. Und die Fernsehfilmoptik hat eigentlich komplett von Anfang bis Ende, aber durch die Thematik und so ein bisschen durch das Schauspiel und dadurch, dass ich mich nicht an den Akzenten gestört habe, bin ich hier einigermaßen durchgekommen. Aber der ist sicher nicht ohne Fehler, also da wäre ich dann auch bei Citizen X.
Okay. Ja, also wir müssen vielleicht noch den Regisseur erwähnen, Chris Gerolmo. Mhm. Autor von Mississippi Burning. Was jetzt auch kein schlechter Film ist, aber hat 9 Autoren-Credits und als Regisseur ganze 4. Deswegen, also die große Karriere ist das nicht geworden. Mhm. Ja. Der ist übrigens auch schon tot. 2000. Nee, Quatsch, entschuldige, seine Frau ist tot. Ups.
Also nicht er?
Nein.
Dann kann es noch was werden mit der Karriere.
Ja. Muss sich aber ranhalten. Sein letzter Fernsehfilm war 2011. Mhm. Certain Prey.
Vielleicht macht er was mit Renny Harlin zusammen.
Mit Mark Harmon.
Vielleicht, ja. Vielleicht macht Dennis mal ein Special über seine Filmografie mit Dave.
Ja gut, aber den müssen wir trotzdem erwähnen. Ich meine, der hat hier den Film inszeniert und hat ja auch diverse Entscheidungen getroffen.
Klar, man werde ich bei jedem Film jetzt den Regisseur hier unterschlagen, wie gerade eben. oder haben wir bei, nee, haben wir nicht, oder?
Nee, haben wir nicht genannt, glaube ich.
Bei You Are the Universe haben wir, glaube ich, gar nichts über die Macher gesagt.
Oh fuck, stimmt. Ja,
das war hier Pavlo Ostrikov.
Ja.
Ah ja.
Das gemacht hat. Und da hatten, ja, war ja auch Fördergeld am Anfang, ne, der ukrainische und so. Da haben wir gedacht, okay, dann nicht alles für den Krieg ausgegeben, da gibt es auch noch was übrig. Hat oder für Willen oder sowas von.
Kam da noch was anderes von ihm so irgendwie? Oder war das so ein Debütding?
Als er geguckt hatte.
Nee, ja, das war kein
so Debüt. Ja, Donna 2018, so kleine Sachen. Werden wahrscheinlich auch so Fernsehsachen sein oder so.
Schon sehr ambitionierter Debütfilm gewesen, ne?
Ja, finde ich auch.
Ja, Kurzfilm und so. Das sind auch Kurzfilme alles schon 2018.
Okay.
Alles immer da in dem Land anscheinend.
Ja, also bin ich mal gespannt, weil der ist ja auch irgendwie Jahrgang 90, ne? Da bin gespannt, was da noch so kommt.
Krass.
Weil, ne, wenn die denen irgendwie mal in Hollywood richtig viel Geld drücken, dann.
Kann sagen, vielleicht ruft Hollywood, ja.
Könnte spannend.
Ich sehe jetzt ein Foto von ihm, sieht echt aus wie 20, sieht er ja aus. Okay, krass. Der ist noch, hat noch Energie, da kann was werden.
Das kann noch was werden, im Gegensatz zu uns.
Der ist noch hungrig, du.
Bei uns vorbei.
So, zurück zu Citizen X. Vielleicht erzählen wir noch, dass das Ganze auch eine Buchadaption ist, weil Robert Cullen hat das Buch geschrieben The Killer Department, auf dem dieser Film basiert.
The Killer Department, okay.
Ja, dachte ich schon im Vorspann so, Digga, was ist das für ein Name? Aber es passte so ein bisschen zur Fernsehfilmoptik. Mhm. Aber du hast schon auch recht, so die SchauspielerInnen, die wir hier sehen, Imelda Staunton auch cool, ne?
Also oh ja, stimmt, die Frau. Mhm. Steve Rea.
Ja. Mehr echt tolle Performances auch, jetzt mal eben von dieser schwierigen Entscheidung mit dem Englisch mal abgesehen, konnte ich mir das schon ganz gut angucken.
Na gut, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht, punktemäßig.
Mhm.
Können wir dann auflösen, oder?
Ja.
Alright.
Ja, wie so oft, kein Metascore bei einem Fernsehfilm. 7,4 gibt's auf IMDb und auf Letterboxd eine 3,5. So, es klingt so, als hätte Alessandro das am besten gefunden hier.
Ich glaube auch. Alessandro klickt nach einer 7.
Ja, ich hab eine 7 gegeben.
Eine 7.
Ja, nice. Ja.
Da bist du schon mal besser als ich. Von mir eine 6,5.
Okay, von mir eine 6.
Von dir eine 6?
Mhm.
Naja.
Was war das denn für eine Reaktion? Leicht judgy unterwegs?
Nee, überhaupt nicht.
Nicht leicht, sehr judgy unterwegs.
Judgy.
Judgy, judgy, judgy.
Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus.
So war das.
Irgendjemand, der sich hinstellt, allein und den Menschen das sagt, was ich im Augenblick tue, dass der natürlich, dass viele den Tod schlagen wollen.
Normal.
Alter, was zur
Hölle? Geil, der hat ja meine Logik, Alter, widerspricht.
Ja. Du hast Kinskis Logik, na dann.
Alessandro und Kinski haben, glaube ich, so einen ähnlichen Gedankenverlauf, so, wenn die irgendwas sagen wollen.
Ja, nur ist bei mir, wenn ich auf Koks bin, dann spreche ich alles perfekt und so, ne? Bei ihm ist es andersrum, er ist die ganze Zeit auf Koks und bringt alles durcheinander.
Ach so, okay. Bist du jetzt gerade auf Koks, oder?
Nee, wieso? Hab ich heute bis jetzt gut gesprochen?
Nee, ich überlege gerade. Also.
Meinst du, sonst wird das besser laufen? Also vielleicht ja, kurz einen Koks-Break einlegen.
So. Müssen wir kurz die Episoden mal durchgehen mit Alessandro, bei welchen er richtig klar im Kopf war. Und dann wissen wir Bescheid, wo er voll drauf war.
Apropos Koks und voll drauf. Jetzt müssen wir über The Man Who Fell to Earth sprechen. Weil unser Hauptdarsteller war hier nämlich konstant drauf. Nach eigenen Angaben mit 10 Gramm im Kopf unterwegs den ganzen Tag.
Mhm.
Das halte ich für unmöglich, aber Respekt. Irgendwo auch. Also, The Man Who Fell to Earth. Ist das cool?
Ist cool.
Wunderbar, dann machen wir das.
Ja, der Mann, über den Lee geredet hat, ist David Bowie. Und der gehörte zu dieser Serie der 2000er Jahre von den ganzen 80er Jahre Musikern, wo plötzlich alle weggestorben sind.
Mhm.
Whitney Houston, George Michael, Prince und dann irgendwie auch er dabei.
Das war schon, das kam super plötzlich, ne? Das, ja, ja. Den hat man irgendwie nicht kommen sehen.
Nee, den hat man wirklich nicht kommen sehen. Aber durchaus einer von den 80er-Jahre-Musikern, von den genannten gerade, die schon öfter mal vor der Kamera standen. Insofern, Erstsichtung von uns allen, richtig?
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Dann raten wir.
Ja. So, warte, hier hatte ich mir tatsächlich Punkte für euch notiert, dann kann ich mal wieder anfangen.
Mach mal.
Und zwar jeweils 7.
Okay. Willst du alles, Anno?
Achso, dann ich sage jeweils 7 auch.
Na, bockstark, okay.
Ja, ist tricky auf jeden Fall. Also ich sage Lee 5,5.
Mhm.
Und Alessandro 7.
Immer positiv aufzunehmen.
So geil. Alle vergeben 7, nur Guest schätzt mich natürlich viel weiter unten ein. Es ist so bezeichnend.
Judgy.
Ja, ja, ja. Judgy Guest mal wieder.
Ja.
So, jetzt könnte ich tatsächlich hier die Handlung zusammenfassen.
Sehr schön, ja, mach das mal.
Kann ich mich mal
besonders anbieten. Die zweite Hälfte würde mich interessieren.
Ach so?
Ich wäre ja hier für eine konkrete Filmanalyse, wo wir von der ersten bis zur letzten Sekunde alles nochmal beschreiben.
Ja, ist ein Film, der auf jeden Fall zu einer Mehrfachsichtung einlädt, sagen wir es mal so, weil das beim ersten Mal alles so in seiner Fülle zu erfassen, halte ich auch für schwierig.
Vielleicht war nicht nur Bowie auf Koks.
Wer weiß.
Auch zusammenfassen.
Ja, Nicholas Roeg, der den gemacht hat, auch 2018 schon gestorben.
Mhm.
Mit seinen 31 Credits ja schon auch den ein oder anderen Film gemacht, der bei uns recht gut wegkam.
Da sind wir wieder bei Donald Sutherland.
Eben. So, und das war, ich meine, ein 10-Punkte-Film bei mir.
Wenn die Gondeln Trauer tragen, ja. Definitiv.
Oh ja.
Das ist ein Brecher.
Bombenfilm. Und hier also wieder gleicher Regisseur mit David Bowie. Als absolute Hauptrolle, der spielt den titelgebenden Mann Who Fell to Earth. Das sehen wir auch zu Beginn. Noch während des Intros, während die Credits laufen, sehen wir, was sich da am Himmel tut und dass irgendwas Richtung Erde stürzt. Bis es dann mit so einem Kameraflug über eine Landschaft in einem See landet und es eine große Wasserfontäne gibt. Und dann sehen wir David Bowie als Thomas Jerome Newton, wie er offenbar vor jemandem flüchtet, weil er dann noch recht hektisch unterwegs ist und jetzt aber vollständig angezogen und mit Kapuze über dem Kopf flüchtet er scheinbar vor jemandem. Ist auf jeden Fall recht schnell unterwegs und irgendwann fühlt er sich in Sicherheit und dann läuft er ein bisschen entspannter. Und wir haben es ja gesehen, aber erfahren dann im Verlauf des Films eben auch, dass er halt ein Außerirdischer ist, der jetzt auf der Suche nach Wasser zur Rettung seines Heimatplaneten ist. Deswegen ist er auf der Erde, um dieses Wasser irgendwie zu seinem Heimatplaneten zu bringen. Und jetzt ist er mit einem technischen Wissen ausgestattet, was ihm ermöglicht, damit sehr viel Geld zu verdienen, weil er dann einfach Patente angemeldet hat. Da schnappt sich dann einen Anwalt namens Oliver Farnsworth. Und mit dem Wissen von Thomas über eben sehr fortschrittliche Technologien können die jetzt eben sehr profitable Erfindungen an den Start bringen und entwickeln, und damit verdient er jetzt sehr viel Geld und baut sich dann ein Imperium auf mit seiner Firma und versucht eben weiter nach einer Methode zum Transport von dem Wasser. Und auf dem Weg dahin lernt er dann so eine recht ruhige, zumindest zu Beginn recht ruhige Hotelangestellte kennen namens Mary Lou, verliebt sich in die, und dann kommt irgendwann halt auch die US-Regierung ins Spiel. Also er rekrutiert dann auch noch einen Typen namens Nathan Bryce, gespielt von Rip Torn.
Ja, kennen die meisten wahrscheinlich aus Men in Black.
Ja. Hier natürlich noch etwas jünger, und der hilft ihm dabei, und wie gesagt, irgendwann kommt halt die US-Regierung auf den Plan und wollen das Ganze abfangen. Und sein Plan ist dann damit halt gefährdet. Ja, das ist The Man Who Fell to Earth, und geschrieben hat das Paul Meyersberg, basierend auf dem Roman von Walter Tevis. Und das finde ich krass, Alter. Der hat auf IMDb sind 7 Romanvorlagen gelistet, manche davon halt doppelt, ne, weil es mehrere Verfilmungen gab, wie jetzt in diesem Fall hier. Da gab es ja 2022 eine Serienadaption von Showtime.
Chiwetel Ejiofor.
Genau, mit, ja, Naomi Harris und so, ja.
Habe ich mitbekommen, ja.
Und dann gab es auch hiervon eine Fernsehfilmadaption, 1987. Haben die das noch als Fernsehfilm gemacht. Und da hatte er dann natürlich eben auch die Credits. Aber von ihm stammt halt auch die Romanvorlage zu The Hustler,
okay,
The Color of Money und Queen's Gambit. Also der hat schon definitiv größere Sachen geschrieben oder die Romanvorlage zu diesen größeren Sachen. Und The Man Who Fell to Earth ist ja schon auch so in unseren Kreisen ein Film. Also wir haben ja beide gesagt, ja, haben wir beide nie gesehen, aber wollten wir definitiv auch beide irgendwann mal gucken, ne? Weil das ist schon ein Film, der irgendwie ein Renommee hat.
Ja, ja, voll. Ist ja auch auf der Schneiderliste und so. Und
ja, ja, eben.
Der hat schon, der
Criterion
hat schon
Collection und.
Ja. Hast du schon mal was davon gehört, Alessandro?
Nee, gar nicht.
Ach, okay, interessant.
Aber jetzt ernsthafte Frage, jetzt ist keine Verarschung.
Ja?
Ich weiß, dass du mit Musikern nicht so fit bist. Von ja, David Bowie hast du schon gehört,
von
oder?
David Bowie gar nichts.
Was?
Oder was meinst du? Was nee, mit du, David Bowie?
Ob du wusstest, wer David Bowie ist.
Okay, das weiß ich, du Idiot.
Man hat keine Ahnung, wer schon...
Ja, wahrscheinlich nur, weil er in so vielen Filmen mitgespielt hat, auch meist nur Nebenrolle. Ich meine, okay, wie oft hat er eine Hauptrolle gespielt? Kann es sein, dass das erste Mal ist, so wirklich?
Und nee,
so
Merry Christmas, Mr. Lawrence gab es in den 80ern, dieser Kriegsfilm. Okay. Da war er definitiv die Hauptrolle. Aber klar, bei Prestige und so, als Nikola Tesla.
Prestige, beste Rolle, beste Auftritt eigentlich. So kurz und knackig und einfach. Ja.
Das war cool.
Ja, hier wurde er besetzt, weil Rogue eine Doku gesehen hat über, ich glaube, da ging es um Ziggy Stardust und die Entwicklung von dieser Kunstfigur. Und dann hat er den hier besetzt. Und da gab es natürlich auch andere Ideen, aber für mich ist die Besetzung hier das Wichtigste in dem Film. Weil, also heute hätte man wahrscheinlich Tilda Swinton besetzt, aber ich meine, wen...
Das habe ich auch gedacht.
Hey, wen würdest du sonst besetzen, wenn es darum geht, glaubhaft einen Alien auf der Erde zu verkörpern?
Okay, wie lustig. Ich dachte auch, dass David Bowie locker als Stunt-Double von Tilda Swinton hätte durchgehen können.
Also deswegen ist er für mich die perfekte Besetzung. Und ich bin ja sonst eher kritisch, wenn es darum geht, einfach mal Leute aus einem anderen Fachgebiet zu holen und die dann in Hauptrollen zu packen. So, aber hier ist diese Unerfahrenheit von Bowie halt auch tatsächlich zuträglich zur Figur, weil du voll oft merkst, wie unwohl er sich in Szenen fühlt und dieses Unwohlsein halt wahnsinnig gut zur Figur passt. Ne? Also das ist quasi, haben die so, ohne dass er es weiß, Method Acting mit ihm betrieben. Und das finde ich halt grenzgenial. Also weil für die Figur ist das total sinnvoll. Hätte der irgendwas wirklich jetzt spielen müssen, wirklich so, dann wäre es wahrscheinlich eine andere Kiste. Aber für mich funktioniert es total gut, dass er hier so unerfahren ist.
Ja. Hat wirklich gut funktioniert. Klar, weil er sich ja auch auf der Erde unwohl fühlt und weil das alles für ihn neu ist und er nicht in seinem gewohnten Territorium ist.
Ja. Und immer wieder Sachen ausgesetzt ist, die ihn halt schlecht fühlen lassen, ne? Wie irgendwie zu schnell im Auto fahren oder...
Ja, ja, oder der Fahrstuhl nicht. Oder so, also mit Geschwindigkeit, ja, hat er genau. ein Problem definitiv. Ich frage mich, wie langsam sein Raumschiff eigentlich gefahren ist.
Ach, das ist so technisch, wie das ausgeglichen da drin, da merkst du gar nichts und so weit sind die, weißt du?
Ach so, okay, na gut.
Na, das ist so,
ja, ja, scheinbar. Das und so weiter.
Und bestimmt, also hoffen wir es mal so, ne?
Hat so, ja, und
er kann auch gut sich tragen lassen spielen, das könnte auch richtig gut, das finde ich auch schick und so.
Ja, und ich meine, die Erfindungen, die er dann an den Start bringt, die sind ja zum Teil schon flashig, ne? Also, weil wir sind ja die Mitte der 70er und er kommt halt mit so einem, mit einer Kamera, wo der Film darin, also quasi eine Art Polaroid-Kamera, aber wo halt der Film sofort direkt entwickelt wird in der Kamera. Und alle sind natürlich Gottes geflasht und logisch macht er damit dann richtig Kohle.
Mhm.
Und sein Anwalt trifft dann halt die meisten Entscheidungen. Und hier wird ja auch eine wirklich lange Zeitspanne erzählt. Also alle um ihn herum altern, ziemlich derbe. Na, also ich glaube, hier werden schon Jahrzehnte erzählt.
Mhm.
Aber ja, es, also du hast es vorhin angedeutet, es hat eigentlich zu Beginn schon eine recht träumerische Komponente und die verstärkt sich hinten raus. Dass das immer wieder auch abdriftet. Erst recht darf man das nicht zwangsläufig als chronologische Geschichte auffassen, weil halt es immer wieder bespickt ist mit entweder Flashbacks oder halt, wer weiß, ob es Visionen von ihm sind. Aber wir sehen halt Bilder, die jetzt nicht unbedingt in die Chronologie passen. Und das muss man schon mitmachen.
Hm.
Also das ist nicht unbedingt leicht. Ne? Also wenn du jetzt hier den Anspruch hast, ich möchte dieser Geschichte irgendwie komplett kohärent folgen können, dann kann das tricky werden.
Ja, aber...
vielleicht auch einfach wirken lassen.
Aber tatsächlich kann man das ab einem bestimmten Punkt aufteilen. Also ich finde, dass der,
ja, ja,
dass der bisher sein wahres Wesen letztendlich revealed. Ich drück's mal so aus. Es gibt eine Szene, wo du dann siehst, wie er letztendlich aussieht, nachdem er diese menschliche Fassade dann verliert. Bis dahin finde ich super interessant gewesen. Und bis dahin fand ich ihn nachvollziehbar und chronologisch auf jeden Fall erklärbar und so weiter, auch mit den Visionen und die Erinnerungen, die er hat an früher und so. Aber dann, Digga, was danach passiert und die Zeitsprünge, die nicht weiter erklärt werden, sondern wo es völlig random ist und von einer Minute zur anderen plötzlich irgendwie 20 Jahre oder so dazwischen sind, so, wo du denkst, Alter, was passiert denn jetzt hier? Da ist der Film für mich, also in meinen Augen ist der für mich da zerfasert, weil ich konnte ihm dann nicht mehr folgen. Und das fand ich halt tricky, weil ich die erste Hälfte super interessant und gut fand und dann in der zweiten Hälfte viel zu abstrus und viel zu konfus und viel zu durcheinander, auch wenn er da ein paar interessante Aspekte hatte. Aber da ist der, da war es ja voll der Fiebertraum. Wie ging es dir, Alessandro?
Ja, ich wusste nur am Anfang, also ich hatte, wusste ja nichts von dem Film, ne? Dann habe ich nur kurz, keine Ahnung, irgendwo habe ich aus Versehen die Inhaltsangabe gesehen, dass er ein Alien ist, auf Erde kommt, um Wasser für seinen Planeten zu holen. Hätte ich das vorher nicht gewusst, hätte ich zum Beispiel, wie ihr gesagt habt, das zweite Mal gucken müssen, so eine Kleinigkeit schon, weil er so viel mit Bildern arbeitet und was ich ja schön finde, so, ne, gerade am Anfang, selbst rückblickend, wenn ich das dann hinterher erfahre, so, ach so, der sucht das für so, ne, der braucht Wasser und so, für Planeten und bla bla, aber die ersten Bilder erzählen ja einfach nur über Bilder, was ja schön ist und so, ne, also nicht nur, dass er visuell dann so ein bisschen verwirren will und so und sehr metaphorisch und symbolisch sein will, sondern, dass er da, er landet da, und er ist so gierig nach dem Wasser und trinkt das Wasser, als hätte er eben Jahre nicht mehr getrunken. Und nicht nur wegen der langen Reise, sondern dass man sofort checkt über das Bild, okay, wenn man es weiß, so, das warte mal, guckt, Wasser braucht er. Und Wasser steht ja nicht nur dafür, steht ja für das Grundlegendste überhaupt für Leben und so, ne? Das ist ja der Witz so. Und dass er dann, geht es ja weiter auch so, dass die Kassierin, dass er der was angetan hat und so, ne? Dass das alles nur so erzählt wird, hinterher ganz locker weg, ohne dann nicht mal, dass es unbedingt wichtig wäre, so Kleinigkeiten. Wir sehen nur dann auf einmal, hat er Kohle, da hat er den Schmuck von ihr und so weiter. Das ist so, das fand ich immer schön, wie erzählt wird. Und dass er einfach so den, dass auch die fremden Wesen so ein bisschen under the skin-mäßig auch, ne? Nicht ganz so. Dieses viele Vergleiche, ich habe auch andere Filme denn gesehen, die später waren. Was waren das noch? Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Die so drauf, okay, jetzt Dune allgemein könnte man so ein bisschen drauf eingehen, wegen, wie es manchmal aussieht und eben wegen Wüstenplanet und wie die angezogen so ein bisschen und so. Und jetzt sagen, warte mal, Annie Sting war ja bei Dune, ne? Das war ja nicht der der andere Musiker. Entschuldigung.
Es gab doch diesen
und dass du dann so sehen, so wie er dem Menschsein verfällt, so so diesem so drumherum und so und dem langsam
diesen, ja, ja, auch diesen mit dem Alkohol, ne, wie es dargestellt ist, also weil er am Anfang
genau das Gegenteil und Alkohol ist ja das Gegenteil vom Wasser, ja, genau, es entzieht ja Wasser und Betäubungsmittel und das Leben, so dieses mit einer Frau, die jetzt nicht die hellste ist und alles und so, weißt du, so ein bisschen so dieses Standardleben und so, und das ist auch so was, was schon tausendmal erzählt wurde, aber so auf die Art und so extrem, wie es gemacht wurde. Auch mit dem Fernsehen, mit dem Konsum und das, Guess gesagt hat, dann auch mit dem, dass er sich dann befreit, weil das so auch dieses für mich dann metaphorische war, einfach so, dass du nicht du selbst bist und so in dieser Welt sowieso schon mal nicht, als Mensch nicht und das Alien jetzt sowieso nicht mehr. Und dass du irgendwann sagst, nee, ich reiß jetzt meine Hülle ab, meine Maske und ich bin, wie ich bin, nehme ich, egal wie hässlich ich bin und so, ne? Und diese Annäherung, die danach stattfindet, auch mit der Freundin und so und alles, das ist alles schön und so, auch wenn es ja nicht funktioniert, ne? Aber ja, das egal, erzähl erstmal weiter, Entschuldigung.
Nee, ich bin da voll bei dir. Für mich war das auch irgendwie, ich habe das auch so ein bisschen als Sinnbild für die menschliche Experience gesehen, was er so in der Figur für eine Entwicklung durchmacht. Ne? Also am Anfang ist er eben noch recht fremd mit allem und trinkt dann eine Menge Wasser und dann kommen aber immer andere Reize, die er sich dann reinzieht, wo er auch voll drauf hängen bleibt. Da eben das, irgendwann das Ding mit dem Alkohol, mit dem Fernsehen. Ne? So am Anfang zieht er sich dann irgendwie, ist er von einem Fernseher geflasht, zieht sich das rein und irgendwann stehen da 3, 5, 10 Fernseher so und er zieht sich das alles parallel rein und kackt immer weiter ab dabei. Natürlich spielt er das Kapitalismus-Ding stark mit rein, weil er halt einfach Mörder viel Kohle braucht für sein Unterfangen, was er da vorhat und so. Schon auch mit einem klaren Ziel vor Augen, aber er driftet ja dann da so ab und ich finde, das ist schon, ich glaube, dass da schon recht viel drin ist von eben so der menschlichen Experience im Allgemeinen und wieso, dadurch, dass das so träumerisch verpackt ist, hat das für mich voll gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Muss man nur für, also gewappnet sein, so ein bisschen und fit sein, weil sonst kannst du am Anfang, könnte es sein, dass echt manche dann abschalten oder so, ne?
Also, Digga, 2:20 auch.
Ja, das aber ist das, schon also sehr ordentlich. Ich habe nie was anderes erwartet, einfach weil ich wusste, hier spielt David Bowie die Hauptrolle. Ich habe tatsächlich voll mit sowas gerechnet.
Okay. Ja, am Anfang fand ich
super musst du für drauf sein, aber wir mussten ja für drauf sein. So meine ich das, wenn du im Moment sagst so, okay, jetzt bin 2,5 Kunstschinken, nenne ich es jetzt einfach mal so, ne? Mhm. Da musst du so, ne, wenn du weißt, ne, musst du jetzt nicht.
Aber ich fand es schon noch stylisch, auch vor allem mit der Musik dann zwischendurch und
na,
so.
Na, das ist ja nie negativ gemeint, ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist ja nie negativ gemeint, ganz im Gegenteil eigentlich, dass es so was Besonderes ist und so, ne? Das ist halt, was du wertschätzen musst und in voller Blüte so, nur wenn du es so richtig guckst, ne?
Da, ja, klar, das ist jetzt halt wieder mal ein Film, den kannst du nicht mit einem halben Auge konsumieren, dann bist du da raus, komplett. Logisch.
Ja, das meine ich genau so.
Das meine ich mit dem Einlassen, ne? Das ist schon ein Film, den du irgendwie erleben musst.
Ja, mein Problem ist, glaube ich, dass du auch raus bist, wenn du ihn eben sehr aufmerksam verfolgst oder wenn du eben bei der Stange bist und nicht auf dein Handy starrst, weil der irgendwann wie so ein Zeitraffer funktioniert. So irgendwann ballert der halt auf dich ein und da gibt keinen Sinn mehr für mich. So, das ist halt mein Problem.
Ja, aber das ist ja der Witz.
Er fängt ja nicht so an, sondern die erste Hälfte ist ja gar nicht so von wegen.
Ja, es wird schneller hinten raus, klar.
Weil er immer mehr Mensch ist und immer mehr dem unterliegt, was hier das ausmacht und so. Und das ist ja dieses so, hinterher weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Du fühlst dich in Nostalgie, bist hier und so. Wo bist du eigentlich noch? Spielt Zeit überhaupt noch eine Rolle? Das ist so dieses Ding, was er zeigt. Du bist verloren in dem Menschsein.
Ja, aber das ist auch die menschliche Experience. Deswegen, ich bin dabei alles andere. Ich glaube, dass das Teil des Konzepts ist.
Ja, dann war der wohl zu hoch für mich.
Also muss ja trotzdem nicht gefallen, ne? Auch wenn man, wenn wir wissen, was und das gut finden. Das heißt ja nicht, dass, ne? Das ist das Sinnbild. Aber also ich musste mich trotzdem schon totlachen, wenn da feuchte, delfinartige Menschen durch die Höhe springen und sich drehen und so. Mhm. Also das war schon witzig. Also jetzt verstanden, aber es war schon geil. Also ich musste mich schon mal sehr oft war dann auch, ne?
Ja, hatte ich auch. So diese What the fuck-Momente. Total.
Also den Druff ist schon gut und so, ne? Jetzt nicht auf Cox, sondern auf das andere Zeug und so, ne? Aber das ist, glaube ich, auch dafür gemacht, ey. So ein bisschen so manchmal.
Ich war auf Cox, als ich die gesehen habe. Auch.
Was? Fernsehen, das war ja Anfang der 70er so, ne? Also 76. Fernsehen war ja auch noch nicht so lange erfunden und so jetzt generell und so, ne? Geht jetzt so heute sowieso von der Zeit. Das ist auch so diese Voraussicht zu diesem Konsumieren und das alles und dass man sich so...
Ey, der hatte schon ein Telefon ballert in seinem Auto, Digga.
Ja, genau.
Da war ich schon völlig geflasht. Dachte, was ist er denn für ein Baller?
Ja, und da war definitiv auch ein bisschen Konsumkritik drin mit dem Fernsehen und so, definitiv. Also ja. Aber das fand ich auch, das gehört ja alles zu den Szenen, die ich noch flashy fand am Anfang, wo er dann so 20 Fernseher dazu stehen hat und hat alle gleichzeitig gesehen, so weißt du, und dieses Abgedrehte und so. Und
ja, klar, macht er im letzten Akt, macht er auch bei dir. Auf jeden Fall dreht er nochmal ein bisschen wild.
Ja, für mich zerfasert er da.
Mhm. Schade. Ich habe mich auch gar nicht mehr in die Musik. Irgendwie.
Echt? Ich fand die auch so geil.
Das habe ich bewusst wahrgenommen. Das habe ich auch einfach wirken lassen. War wahrscheinlich nicht so vordergründig irgendwas Besonderes oder so, ne? Mhm. Jetzt kommt so ein der beste David Bowie-Song lief oder so, ne?
Nee, der hat tatsächlich ein paar Songs für den Soundtrack geschrieben für den Film, aber die wurden alle abgelehnt.
Genau.
Da hat er dann irgendwie, okay. Da hat er zwei Alben draus gemacht, aber im Film kam kein einziger Song von ihm vor.
Ja, sie wollten auch.
Pink Floyd wollten die nehmen.
Genau, Pink Floyd war es irgendwie im Rohschnitt die ganze Zeit und ich glaube, das war auch ein Riesenthema mit der Musik und so. Mhm. Deswegen finde ich es auch so witzig, dass die Frau, die Bowies Anzüge designt hat in diesem Film, die Mutter von Slash ist.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen, ja.
Ja. Ihr einziger Credit, aber irgendwie passend.
Aber Slash wiederum weißt du nicht, wer das ist, oder?
Ja, kommt mir so bekannt vor. Ist das einer von diesen Heavy Metal Leuten?
Ja, einer von den Heavy Metal Leuten.
Das ist ja Guns N' Roses.
Der Gitarrist von Guns N' Roses.
Der Gitarrist mit diesen großen schwarzen Haaren.
Das weiß ich, weil mir Hacker wieder letztens was geschickt hat und so. Deswegen ist so, ja, genau, das weiß ich noch. Weil im Bild einfach, wie er jetzt aussieht, das war das Ding.
Okay.
Ja, ist so lustig, weil Alessandro kennt halt viele Songs und er kennt so Musik und kann dann so mitsingen, aber er weiß halt absolut nicht, wer was gesungen hat. So, er kennt
nee, ich weiß schon so echt gar nichts. Das ist aber davon nicht viel. Aber gerade, wo du sagst Pink Floyd, das ist so witzig. Wann war der Film das mal? 76?
Ja.
75 kam ja von Rosso aus, von Dario Argento. Und der wollte ja auch Pink Floyd haben, ursprünglich, bevor Goblin genommen hat. Was waren die so beliebte, alter Falter? Und dass die gerade für Filme.
Naja, die waren super trippy aus, so von der Musik. Ja, das war was Neues. Weil die haben schon eine sehr experimentelle Musik gemacht. So. Und für so einen Film kann man sich schon, ist das schon eine naheliegende Wahl.
Okay.
Ja, aber auch Bowie natürlich so als Figur mit Ziggy Stardust und so ist natürlich auch sehr naheliegend,
voll,
den als Alien zu besetzen. So, weißt du, war ja seine Kunstfigur.
Mhm.
Ja. So, jetzt haben wir gar nicht erwähnt, von wem letztendlich der Auftragsfilm kommt. Ein guter Bekannter von uns allen dreien, Raff Mondo.
Ach der Quatsch.
Ja, von ihm ist der. Im Januar 23 hat er ja den als Kurzfilm reingeschmissen. Und dann jetzt als Auftragsfilm aufgewertet. Und deswegen, der wird sich freuen, glaube ich, dass du dabei bist, Alessandro.
Okay.
Mega, cool. Schön. Ja, dann passt das auch. Jetzt, wo du sagst, auf Mondo geht auf jeden Fall klar so aus. Ja, Electric Blue und alles, was er nicht so für Filme reingebracht hat und so diese ganzen, ja, schön. Ja, so 70er und so hat er ganz viel.
Ach ja, mag der so trippy Filme oder wie?
Ja, der ist schon Fan von so ein bisschen Abseits im Kino. Red Evil Lurks hatten wir ja gerade von, ist ja auch Raff. Also er ist sehr genreaffin. Ich würde jetzt, ich glaube, von Raff kam nicht irgendwie Zurück in die Zukunft oder Beverly Hills Cop würde, sowas würde, glaube ich, von ihm nicht kommen. Sondern der ist da schon nischiger unterwegs. Ja. Okay. Habt ihr noch was?
Nee. Punkte können wir vorlesen, aber ich bin da schon insgesamt trotzdem, auch bei dem, was Alessandro sagt, man muss auf jeden Fall in der richtigen Stimmung sein, um sich den Film anzugucken.
Du warst in der richtigen Stimmung.
Auf jeden Fall.
Cool.
Ja, bei mir hat er gut funktioniert.
Gerade weil es so eng war alles, ne?
Weil was?
Gerade weil es auch so eng war. Also du hattest ja viel zu tun und warst ja so knapp.
Ja, nee, stimmt. War gut getimed.
Ja. Nicht schlecht. Den musst du ja heute Morgen oder gestern noch gesehen haben.
Gestern.
Gestern hast du den noch geguckt, okay. Alright. Dann Punkte.
Ja. IMDb vergibt eine 6,6. Auch wieder 81 Metascore ist schon sehr ordentlich im Gegensatz dazu.
Schon eine krasse Diskrepanz zwischen Kritik und Viewern.
Und Letterboxd ist irgendwo dazwischen mit 3,5. Also klar, dass der Film nicht was für jedermann ist, das liegt irgendwie auf der Hand. Aber ich gerade auf Letterboxd hätte ich schon erwartet, dass es da mehr Fans gibt.
Ja, weiß nicht. Interessant angefangen, wirr aufgehört und zu lang wäre mein Fazit. Deswegen von mir 6 Punkte.
Oha. Okay. Alles andere?
Von mir jetzt fürs erste Mal gucken, das könnte sich auch steigern oder auch sinken beim zweiten Watch, aber es sind jetzt 7,5.
Ich bin bei 8.
Oh je, yeah, okay, da habe ich mich gut verhauen.
Da wärst du mit der 7, wie wir sie alle getippt haben, auf jeden Fall noch auf der besseren Seite gewesen, ja.
Ja, zu krass von meiner eigenen Meinung beeinflussen lassen.
Ja, aber der, wie du sagst, das hätte in jede Richtung gehen können wieder da, ne, bei dem.
Ja, ja, eben. Der ist halt auch so scheiße lang und deswegen, das ist ja immer eine Sache.
Ja, das ist im Moment auch auf Prime Video, da konnte ich den gucken zum Glück.
Achso, okay. Ja, weil das ist immer eine Sache, die Lee halt auch gern mal als Kritikpunkt reinschmeißt.
Deswegen die Länge?
Dachte ich so. Ja, die Länge des Films. Naja.
Da lacht er. Einen haben wir ja noch.
Ja. Tadam. Einer kommt noch. Matinee. Für Dennis den Dritten.
Ja, liebe Grüße dahin. Das ist natürlich wieder mal einer dieser Filme, die auf Deutsch nicht einfach diesen schnittigen Titel behalten konnten, sondern die Horrorpremiere, ne?
Steht die Horrorpremiere noch dabei, ja.
Halleluja.
Was hier aber kein schlechtes noch einen Untertitel zu haben, glaube ich, oder?
Warum denn? Das ist doch geil, dass der Film nur Matinee heißt. Das klingt so herrlich harmlos.
Schon okay, aber Matinee, die Horrorpremiere, meine Güte, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Da gab es schon schlimmere Untertitel.
Nee, natürlich, aber es ist doch trotzdem wieder unnötig. Naja, für mich eine Erstsichtung, das muss man, glaube ich, da erwähnen. Ne?
Für mich auch.
Bei dem Film. Für dich auch, okay.
1000 Mal das Plakat gesehen und den Hauptdarsteller drauf, aber nie gesehen, den Film.
Alessandro, wie
siehst du? Ich kannte ihn schon.
Du kanntest ihn schon.
Du kanntest
ihn schon. Hast ihn schon gesehen, ja.
Okay.
Okay.
Der Fandst einzige du gut von den damals?
Du Fuchs. So, Guess fängt diesmal an mit Raten.
Ja, 4 Erstsichtungen für mich tatsächlich diesmal. Krass. Ich fange an zu raten. Ich sage, Alessandro ist hier bei einer 8 und Lee ist bei einer 6,5.
So gut, dieses Beurteilen. Das hört sich immer so an, als würde man was rausfallen. Ja, okay, dann meinst du das so schlecht.
Nee, also weil, ich habe dich auch bei 8 Punkten gesehen, weil irgendwie, finde ich, passt das. Weißt du, so, ich kann mir echt vorstellen, dass du hier viel drin gesehen hast und das sehr mochtest.
Also ich bin bei euch beiden einfach bei 7 jetzt, finde ich. Das ist jetzt mein Ding. Also ich bin heute, habe ich kein Gefühl für euch.
Gute Strategie. Gebe
ich immer 7. Alles klar. Manchmal ist das so, ist aus, der Knopf, weißt du? So dieses...
So, ich sag Alessandro 8 und Guess sag ich 7,5. Oh boy. Spannend. Matinee. Joe Dante war hier Regisseur und ich glaube, das hat man selten so deutlich gemerkt. Erst recht, wenn man sich vor kurzem Gremlins angeguckt hat, wie bei diesem Film.
Schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass wir einen Dante-Film
haben. Ey, und bitte, wie viele Parallelen das hier gibt. Also das ist schon krass. Für mich gab es hier wirklich viel Ähnlichkeit.
Die Kino-Location haben wir auch in dem anderen Film schon gesehen, ja.
Ja, also auch dann so ein paar Leute, ne, die auftauchen und irgendwie so auch, wie er sich anfühlt. Also es gibt dann doch...
Der eine Schauspieler, der auch immer bei Troma eingesetzt wird, in den Troma-Filmen, der spielt auch immer eine Gastrolle hier. Der eine, der den der diesen...
Was jetzt, Dick Miller meinst du?
Dick Miller meine ich, ja genau.
Okay, ja.
Der mit seinem Kumpel da unterwegs war und gegen diese Kinopremiere rebelliert hat. Da dachte ich so, okay. Den haben wir schon in Gremlins gehabt, der Sheriff.
Ja, er war, glaube ich, bei vielen Joe Dante-Filmen dabei. Ich meine, der war auch bei The Burbs.
Ja, okay.
Am Start.
Meine teuflischen Nachbarn, den habe ich auch lange nicht gesehen.
Ich habe den noch nie gesehen, glaube ich.
Du kennst ihn nicht?
Ich bin mir nicht sicher.
Wow.
Ja.
Okay.
Haben sie jetzt als Serie adaptiert, ne, mit Kiki Palmer.
Ach echt, davon gibt es eine Serie.
Der ist gerade rausgekommen, ja. The Burbs. So, jetzt Matinee. Also, wenn, Alessandro, möchtest du das erzählen, wenn du, für dich war das eine Zweitsichtung?
Ja, kann ich machen. Also, generell will ich mal sagen, es gibt hier keine richtige Handlung gefühlt irgendwie. Es ist so ein Joe Dante, Richard Linklater Abhängfilm irgendwie, oder?
Ja, ist so ein bisschen Coming of Ages drin auf jeden Fall.
Also ich finde, ja, aber auch schon, nicht wirklich.
Es gibt ja keine Entwicklung oder so. Irgendwie passiert da gar nichts so richtig.
What? Was? Das passiert gar nichts?
Nee, ich finde keine Entwicklung, kein Dings. Ja, aber jetzt. Ja, gut,
okay, wow, okay. Dann passiert bei Gremlins wahrscheinlich auch nicht so viel.
Doch, Gremlins ist schon eine Geschichte drin.
Okay.
Da gibt es wenigstens richtig böse.
Da gibt es wenigstens Regeln.
Na gut, weiß ich nicht, ob wir jetzt den erzählen lassen sollen, der hier keine Geschichte drin sieht. Guess, möchtest du?
Erzähl,
ja,
du
kann ich. Ja, kann ich machen. Also, Matinee, also die Rahmenhandlung geht eigentlich darum, dass es einen Filmproduzenten gibt oder einen Typen, der halt so Filme produziert, die ans Eingemachte gehen, beziehungsweise die so die Leute gruseln sollen, also Horrorfilme. Macht so ein Event-Kino draus halt irgendwie, dass die Leute im Kino praktisch in ihren Sitzen hin und her gerissen werden. Und der hat so ein paar Filme rausgebracht, die natürlich so die Eltern als Scheiße ansehen, aber so die Kinder sind natürlich völlig erpicht, in die Kinos zu rennen und seine Filme zu sehen und freuen sich dann voll auf sein nächstes Werk. Und dann haben wir eine Stadt in Amerika, wird die genannt? Ich habe jetzt gar nicht offen und so weiter, wo der spielt.
Ja, Key West, das ist ja schon noch wichtig, weil da die Tests durchgeführt werden.
Ach ja, richtig, genau. In Key West gibt es nämlich gerade, ja gut, zu dem historischen Hintergrund können wir gleich kommen. Jedenfalls hat er sich angekündigt, in Key West seinen nächsten Film vorzustellen und da das Kino anzumieten und will daraus ein riesiges Happening machen, weil er will dann auch die Kinositze präparieren, er will da irgendwie Sachen einbauen, dass dann irgendwie bei so einer Erdbebenszene zum Beispiel auch so der ganze Raum bebt und so, und mit Sound und Ton hat er da etwas entwickelt, was die Leute so noch nicht gesehen haben.
Mhm.
Und der wird gespielt von John Goodman, dieser besagte Herr. Und die Filme, die er macht und den Typen, der er darstellt, das ist natürlich eine Hommage an das 50er Jahre, 60er Jahre Gruselkino,
ja,
wo Vincent Price oft mitgespielt hat oder diese ganzen, die wir hatten, die dämonischen. Und
ja, übelste B-Movie-Hommage.
Diese ganzen B-Movie-Hommagen, ja, also das ist natürlich 100% offensichtlich.
Ja.
So, jetzt hat man hier einen historischen Hintergrund, weil es geht zu der Zeit damals um die Kuba-Krise.
Ja, 62 sind wir.
Genau, wir sind im Jahre 62 und es geht darum, dass Amerika auch jeden Moment unter Beschuss sein könnte und dass die große Angst durchs Volk gerade geht, dass Kuba einfach ihre Atomraketen auf Amerika loslassen.
Mhm.
Und deswegen werden zum Beispiel in der Schule von den Jungs, denen wir folgen, auch so eine Bombentest gemacht, wo die sich halt irgendwie so hinkauern müssen, weißt du, bei einem Bombenalarm und so. Und da werden halt zum Beispiel Proben gemacht und auch so in den Nachrichten siehst du halt, dass diese Kuba-Krise sehr präsent ist und dass da die Leute in Alarmbereitschaft sind. Und das finde ich interessant, weil das ist gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Liebeserklärung ans Kino und wie das Kino auch in harten Zeiten die Leute ablenkt.
Voll.
Weißt du? Ja. Und dass man eben auch so unter einer größten Bedrohung und so weiter findet man halt irgendwie Ablenkung im Kino und du vergisst halt alles um dich rum.
Ja.
Und deswegen finde ich
das Besondere, was an so einem Kinobesuch mit dranhängt, eben unter Umständen in solchen Zeiten, wenn du da eben die Ablenkung kriegst, dass du halt einfach anderthalb Stunden wo komplett anders bist.
Genau. Und dabei ist es auch scheißegal, was für ein Unfug da auf der Leinwand läuft oder was für ein Billigkram du da siehst, weil hier geht's um Mant, also um einen Typen, der so halb Mann ist und halb Ameise.
Ja, ja, weil eben der Filmproduzent nutzt das natürlich ganz dreist, dass jetzt die aktuelle Stimmung in dem Land die ist, dass man halt total Angst vor nuklearen Tests hat und nuklearen Waffen und so weiter. Und in seinem Film gibt's dann eben einen Test, der schiefläuft. Und so kreuzt sich ein Mann mit einer Ameise und wird dann eben Mant.
Ja, ja, genau. Da ist auch ein nuklearer Unfall passiert und er webt das in die Handlung smart ein.
Ja, gibt sowieso diverse Metaebenen, ne? Also er macht das eigentlich total clever. Und ich find's auch geil, wie am Ende der Typ, dieser Betreiber von der Kinokette, wie der beeindruckt ist von dem, was er macht und wie er das, he's a genius und wie er das alles feiert, was er noch so an Gadgets und Scheiß in die Show eingebaut hat. Fand ich grandios. Mhm. Aber ja, es ist eine riesen Liebeserklärung ans Kino, an B-Movies und
das ist es, ja.
Na.
Und er hat so ein bisschen diese, ich mag ja diese Coming-of-Age-Komponente, weißt du, dass ja so die Jungs und der Freundeskreis von denen und so die erste Liebe und das Mädchen, mit denen, wo die halt Interesse an denen haben, dass das so ein bisschen mit reinspielt und dass wir so praktisch das Ganze durch so ein bisschen durch die Kinderaugen folgen, so weißt du, diese Liebe zum Kino.
Die beiden Brüder, die sich halt am liebsten diese Monsterfilme angucken und dann dürfen sie einmal regulär ins Kino und werden dann in so eine sehr familienfreundliche Comedy geschickt und langweilen sich halt zu Tode.
Ja, ja, genau.
Und dann, auch da übrigens total geil, ne, wie Naomi Watts da auftaucht in diesem...
Das ist ihr Debüt, ja.
Ja. Mhm. Ach, das war ihr Debüt?
Ja, das war ihr Debüt, das war ihr Debütauftritt.
Okay, wie geil, Alter.
Der Film im Film, ja.
Ja. Mhm. Sie sticht schon raus, also kann ich verstehen, dass...
Monsterfilm, ne?
Ja, genau. Und was das eben für eine völlig belanglose Family-Comedy ist und die beiden Jungs sind halt schwer gelangweilt und wollen endlich wieder einen Monsterfilm sehen, so. Deswegen, also ja... Das ist super sympathisch, finde ich.
Ja, auch so der kleine Bruder von denen, dass der eigentlich noch gar nicht bereit ist, diese Monsterfilme zu gucken und dass er eigentlich viel zu viel Schiss hat und nicht schlafen kann danach. Aber
trotzdem,
er will
es
halt trotzdem.
Ja,
so die heiße Herdplatte.
Mhm.
Fand ich schon sehr charmant, ja.
Der ist super charmant, der Film.
Oh ja, ich habe schon so eine geile Atmosphäre. Das, was Joe Dante immer gemacht hat und gut konnte.
Eben,
ne?
Finde ich auch.
Diese
das
Welt
da
erschaffen,
der für
so
mich
so
diese Gremlins-Sache.
So Ausstattung. Ja, die Ausstattung ist mega, ne, das ist bunt, man fühlt sich so richtig in der Zeit, aber so schönstmöglich, wie es aussehen könnte. Mhm. Sonst sind es ja Klischees auch, dann sieht es mal anders aus oder dann ist es krasser irgendwie, keine Ahnung, so echter. Aber hier ist es so ein bisschen Bonbon-mäßig und so, ne, also das Schönste, was da geht. Und deswegen fand ich auch
ja,
den Birds jetzt gerade,
so
du hast jetzt gesehen, der Topfische Nachbarn auch, der ist auch so ein Abhängfilm mit der Nachbarschaft. Leute werden etabliert und so, eine coole Straße, wie bei Gremlins. Überall schafft er immer so eine kleine, schöne Welt, was auch alles so ein bisschen Spielberg-esque ist, aber nochmal ein bisschen kindlicher, bunter bei Joe Dante irgendwie gefühlt. Mhm. Ja, also die Welt, das mag ich auch daran. Und Joe Goodman ist halt ein mega Typ da rein, der passt da halt toll als
super.
Was ihr nicht erwähnt habt, glaube ich noch nicht so ein bisschen Hitchcock-Hommage auch. So, weil er eine Marke ist irgendwie. Er versucht ja eine Marke zu sein wie Hitchcock ja, damals.
So Roger
weil am Anfang
Corman
so inszeniert jetzt, so mit Silhouette von der Seite, ne?
Und so ja, aber so schon mit den Trailern, wie er sich einbaut, hat schon Hitchcock-Komponente auf jeden
Fall. Genau,
wie
er sich selber erzählt, ne? Ich bin der Mittelpunkt, ich erzähle euch den Film so ein bisschen, geht da rein und so, das auch,
ich
ne?
Ich präsentiere euch
von der Seite
den Film,
dieses hier, Hitchcock, wie hieß die nochmal? Presents und so, ne? Als diese Geschichten im Fernsehen liefen und so, diese Geschichten.
Genau.
Womit er dann auch so mit den.
Dass halt der Name irgendwann noch unweigerlich hat, verbunden war mit sich erschrecken und das ist schon, das bedienen die ja schon auch. Aber ich finde es auch geil, dass wie Kathy Moriarty hier seine Schauspielerin, die einfach in all seinen Filmen offenbar dabei ist und dann natürlich auch die Hauptrolle jetzt in Man spielt, wie sie dann halt auch für die Promo mit dabei ist und immer an ihn dranhängt. Also gut, die haben ja auch eine andere Verbindung, aber es ist halt dann so geil, wofür die dann auch eingesetzt wird und sowieso, wie er so. Das ist ja also ein bisschen grenzwertig shady, wie er erzählt wird, aber zweifelsohne mit einem guten Herz, ne? Aber halt so die Methoden, die er anwendet, sind ja schon auf jeden Fall, ja, haben eine Schlitzohrkomponente.
Ja, wie er dann auch jedes Mal, er will ja jedes Mal von ihr so, wenn er Trinkgeld geben muss, gib mal $2 und so
was. Ja, genau.
Muss sie ihm ja irgendwie $2 geben, weißt du? Also.
Ja.
Und, aber ihr habt recht so, also Joe Dante hat immer so leicht locker flockig, wie seine Filme daherkommen, hat immer irgendwie so eine düstere, kleinen, dunklen Unterbau. Weil The Burbs war es ja, da ging es ja um ob jemand Leute umgebracht hat, weißt du? Also da geht es um die düsteren Seiten der Nachbarschaft. Bei Gremlins, gut, wenn die Gremlins dann, wenn die Regeln nicht befolgt werden, weißt du, sehen wir, was passiert. Da herrscht auch Anarchie.
Aber hallo.
Und hier ist halt die Kuba-Krise und Amerika halt in Angst, weißt du, als Überbau. Das ist schon auch, ist schon interessant, wie er das immer macht und wie er das kombiniert.
Ja, ich finde, der hat aber auch wirklich eine große Parodiekomponente. Also, weil wenn du dir die Dialoge in Man genau reinziehst, Alter, das ist so geil sinnfrei, was die da zum Teil erzählen.
Ja, ein bisschen trashy irgendwie.
Ja,
so.
Ja,
also
eben.
So wie die Filme, die er halt persifliert.
Ja, aber halt dadurch schon auch mörderlustig so, weil dieses Ding zum Beispiel, als Man dann super groß geworden ist, ne, und der Polizist oder der Typ, der vom Militär dann ankommt mit der Waffe in der Hand und sich dann da so hochguckt und sagt so, ah, fuck, what do you even call it such a thing, sagt er, ne? Und sie sagt dann so, Bob. Und also du hast immer wieder solche bescheuerten Dialoge in diesem Manned-Ding Und das finde ich halt so geil, weil es einerseits eben schon auch eine krasse Liebeserklärung ist, aber dann halt auch irgendwo so geil persifliert wird. Dann diese Momente, wo halt das Publikum mit einbezogen wird, ne, vierte Wand durchbrochen wird und er dann da so Show-Elemente drin hat, die halt den Film unterstützen und so. Ey, super geil. Also fand ich total flashig, wo ich mir schon das ein oder andere Mal gedacht habe, Alter, wie abgefahren wäre das, wenn du halt als 10-Jähriger bei so einem Film dabei bist, Alter.
Wie so Stromschläge auch.
Vergisst
so.
Du ja nie wieder. Ja, eben. Aber Alter, wie geil. Das ganze Kino erlebt das halt mit. Das ist ja schon irgendwie super flashig.
Na, das ist schon auch so eventmäßig, dass das noch mehr Event ist durch diese ganzen Sachen, aber auch dadurch, dass er selber wirklich vor Ort ist und das macht. Ne? Das ist so ein bisschen so wie dieses damals in den 20er, 30er Jahren, sind später, wo dann wirklich diese Filmvorführer dann rumgegangen sind, weißt du, und dann klein aufgebaut und ja, Event, alle kommen hin, gucken und so und dann reist er weiter und so, ne, dieses Jahrmarkt-Ding so ein bisschen.
Ja, ja, total.
Aber, ne?
Aber dadurch kriegt es eben auch diese besondere Note, ne, und die wird hier ja auch krass zelebriert in dem Film. Über die Jungs sind wir halt voll auf der Seite dieser Kinoliebhaber, wie besonders das ist, wenn ein Film dich so in seinen Bann zieht.
Ja, ja.
Und das fand ich super charmant.
Und die Leidenschaft hat er ja, also der John Goodman in seiner Rolle.
Ja, eben, der will Produzent. Ja nicht nur Leute über den Tisch ziehen.
Er hat ja schon, also sein Herz schlägt ja schon für den Film.
Eben,
so,
ja.
Ihm geht ja ein Herz auf, wenn du siehst, dass das Publikum feiert und dass sie gerade die Party ihres Lebens haben.
Ja,
da ist ihm auch scheißegal, dass die Popcorn durch die Gegend werfen oder komplett sich daneben benehmen. So. Für ihn ist halt so, ey, die sollen den Film genießen, so, das ist für ihn das Wichtigste.
Und nicht vergessen, was passiert ist, genau.
Und dann natürlich auch sehr charmant, dass sie in dem Film, im Film, neben Naomi Watts auch so die ganzen Stars von früher, Kevin McCarthy, der die Hauptrolle in Die Dämonischen spielt ja dann auch zum General in einem von diesen, in den Man-Film und so. Und ist schon ganz lustig, dass sie die Schauspieler von damals auch nehmen.
Naja, deswegen, ich finde das ganze Ding versprüht eine Liebe zum Kino und zu den B-Movies und alles. So, das fand ich wahnsinnig sympathisch.
Voll. Also bei Alessandro wusste ich auch, dass er das mag, weil gerade so Coming of Age in der Welt, wenn die aufgemacht wird und so, und dann geht es natürlich auch um Film und Kino und so. Also.
Ja, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Film auch leider und so, weil das habe ich schon damals und war so ein bisschen enttäuscht und habe ich leider immer noch gehabt, dass der mir für mich eben zu wenig Handlung hat irgendwie oder es passiert zu wenig, irgendwie keine Spannungskurve da ist. So, das ist so ein schönes Abhängding halt, weil es so eine schöne Welt ist und alles das ist, was man mag auch. Aber irgendwie kriegt der mich nicht so richtig und so und langweilt mich. Das ist so ein bisschen so langweilt mich so ein bisschen.
Das ist ja krass.
Ich weiß nicht wieso, ey.
Ich finde, der baut das so geil auf mit dieser bevorstehenden Premiere von Mand, wie die Jungs auch abchecken müssen, dass sie da unbedingt hinkommen und ne, parallel eben mit diesen Mädchengeschichten und gucken, wie man das jongliert und so. Und wie er dann, also der Produzent selber halt auch hustelt, das überhaupt alles so zu realisieren, dann noch da vor Ort Leute auftreiben, die dann die Show mit unterstützen. Der Kinobetreiber
noch
und
mit
so.
Dem Hustle.
Ja, genau.
Ja, ja.
Der Kinobetreiber ist ja auch geil mit seiner Paranoia, ne, wie er diesen Bunker einfach schon vorbereitet hat und so. Also ich finde super viele echt charmante Figuren und ich finde das voll, hat einen ziemlichen Drive, wie das auf diese Premiere hinsteuert so und man ist dann auch selber irgendwie hyped, also ging mir zumindest so, dass ich dann das auch völlig natürlich fand, dass dann eben alle völlig ausflippen, als endlich dieser Film losgeht und dann eben Popcorn geworfen wird und sonst was.
Ja, ja, klar. Das ist dann eine riesige Party.
Also das da.
Nee, mich stört
dann
schon, dass da über Lichtern ist. Es ist viel zu hell im Kino. Man kann viel zu. Das kann ich so nicht akzeptieren. Tut mir leid, Leute.
Ja, krass. Ja. Ja, tatsächlich wurde einmal die Illusion von der Zeit für mich auch voll durchbrochen. Das ist von dem Typ, der da so ein bisschen einen Hau weg hat mit seiner Lederjacke und der Elvis-Tolle.
Naja, gut, okay, der aus dem Knast kommt, ja.
Ja, der hat eine Sonnenbrille an, die so klar nicht aus den 60ern ist. Da war ich, das hat für mich ganz kurz die Illusion gebrochen, aber das fällt nur wirklich nicht ins Gewicht. Weißt du, die Ray-Ban, die er trägt, die ist eher so
aus der
Richtung Terminator 2.
Ja, stimmt schon.
Ja, gut. Detail halt, aber hat die Ausstattung halt gepennt.
Wenigstens hat keiner mit einem russischen Akzent geredet.
Ja. Ach, abgefahren, Mensch. Ich hätte schwören können, dass Alessandro hier auch das Herz aufgeht.
Das dachte ich auch.
Ich selber auch.
Ich dachte auch, ist ein
ich
Film
selber
für dich.
Doch auch. Nein, aber jetzt auch jetzt nicht übertreiben. Ich habe jetzt nur eine Sache gesagt. So, okay, die ist wichtig. Dass
keine Handlung.
Das ist ein bisschen langweilig. Ist. Aber,
echt.
Ja, das auch. Ja, das ist halt irgendwie, na gut, aber ja.
Langweilig.
So schlimm ist es jetzt nicht mit dem Punkt. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt gewählt habt, aber das ist jetzt nicht weit runter oder so.
Okay. Gucken wir mal. Wir haben dich beide auf 8 geschätzt. Ja, schade, okay, aber Guess, du hattest scheinbar ähnlich viel Spaß wie ich.
Ich hatte Spaß, also es ist jetzt nicht ein meisterhafter, perfekter Film oder jetzt einer der besten Filme der 90er Jahre, so würde ich ihn jetzt nicht titulieren, aber er macht Spaß und das hat Herz.
Ja.
Insofern, der ging gut rein.
Mhm.
Mhm.
Ja, ich finde, ein bisschen mehr ist das, aber...
Okay.
Ich mochte den sehr.
Jetzt bei Meisterwerk bin ich auch nicht, aber ich finde ihn charmant, wie du immer so schön sagst.
Mhm.
Ja. Grüße an Dennis den Dritten. Hat mich gefreut, den mal gesehen zu haben. Den hatte ich zwar immer wieder auf dem Schirm, aber irgendwie kam es nie zur Sichtung. Deswegen war ganz cool, dass ich mal gezwungen wurde.
Ja, finde ich auch. Ja. Mich hat der total positiv überrascht.
Ja, der ist hinten weggefallen tatsächlich bei unseren Auftragsfilmen im Januar, weil das ist ein Nachklapp.
Aha.
Den haben wir nämlich irgendwie verplant oder ich habe ihn verplant, als Line-Up zu nehmen oder der ist ein bisschen untergegangen. Aber Dennis, der aufmerksame Fuchs.
Sehr gut.
Der hat gecheckt, dass wir da was vergessen haben und dass schon die neuen Filme laufen.
Mhm.
Also wenn euch sowas auffällt, natürlich immer mal melden und Bescheid sagen, habt ihr den noch auf dem Schirm. Ja, aber erst wenn die Filme durch sind. Nicht so wie manche so seit, nach einer Woche gleich so, wann kommt mein
wann
Film?
Wann kommt denn meiner?
Warum ist denn der am Ende von der Episode?
Lieber, ach wirklich, sowas?
Sowas kann man auch schon, ja.
Ach komm.
Ja.
Nee, also das könnt ihr uns nun wirklich nicht vorstellen.
Also Fäpse wirklich,
die,
also jetzt
musst du
mal
platzieren,
jetzt,
ey.
Jetzt mal, komm
chill
mal runter.
Mal.
Ja.
Ohne Witz.
Fäpse, ne, ich will sofort Fäpse ist, dass er das sagt, so. Das
hat er schon den Ruf, ja.
Immer so, erstmal, wann kommt der? Ja. Du, der ist schon lange draußen. Ach so, okay. Welche Folge war das denn? Schickst du mir einen Link? So,
Fäpse, ja, Schmitz hat sich beschwert, dass sein Film ein kleineres Vorschaubild hat auf der Collage.
Ja, ja, also.
Also Jungs. Und Mädels. Nee, die Mädels beschweren sich ja nicht. Also Jungs. Nee,
doch, wenn die ein bisschen mehr zahlen, können die auch die Größe bestimmen. Je mehr gezahlt wird, umso größer ist das Plakat des Auftragsfilms.
Das ist halt so, das ist halt tatsächlich teilweise ein technisches Ding, weil. Das ist
irgendwann sehr kleinteilig, ey, wenn wir damit anfangen.
Ja, ja, weil, genau, ja. Ihr könnt zahlen, damit der Vorschaubild größer ist.
Geht alles durch.
Mhm.
Ja, von wegen so, ja, dann würden viel mehr Leute auf den Film aufmerksam machen, wenn das Poster größer wird. So Quatsch.
Ja, wenn es der einzige Film in der Episode wäre, dann wahrscheinlich noch mehr, aber. Ja.
Ja, das Problem ist auch, dass bestimmte Poster oder bestimmte Filme, die so nischig sind, in dem Fall ging es tatsächlich um die Dschungelolympiade und das hochauflösendste Poster war nicht besonders scharf und wenn ich das noch größer gezogen hätte, dann wäre es einfach unscharf und es sieht einfach scheiße aus. Also es
nutzt KI.
Ist auch ein bisschen
aber das
unscharf.
Ist ja,
und das bei dem Tierfilm.
Schneidet eure Filme, euren Podcast einfach, macht einzeln jeden Film und bringt ihr mal raus. Dann könnt ihr mal ein Plakat machen, dann habt ihr richtig viel Folgen.
Du Fuchs.
Dann macht ihr mal,
stimmt, gleich geht's weiter.
Wir splitten das noch weiter auf. Ja, wir brauchen endlich
morgens
ein paar mehr
Film, kommt ein Podcast raus, abends kommt ein Podcast raus.
Der Podcast für rund um die Uhr.
Und in einer Woche feiern wir unsere 1000. Folge. Geil.
Die bewegt.
Lass einfach live laufen, wie Fernsehen. So viele Folgen habt ihr dann gebraucht.
Ja, so Daily Soap mäßig.
Genau.
Ja. Jeden Tag so ein 5-Minuten Schnipsel.
Mhm.
Guter Plan.
Das wäre, nee,
das macht
eine Zeit lang
sein.
So. Jeden Tag mal einen YouTube-Short raushauen.
Macht Alessandro in seinem neuen Format dann. Wie nennt man Cholante oder wie er sich da nennt, weiß ich nicht.
Lutscholante nenne ich mich, genau. Ja, genau.
Wenn ihr leben wollt, wie fokussiert Alessandro sein kann, wie seriös, dann schaut in dieses Format rein.
Dann demnächst Alessandro in Ernst.
Ja. Alessandro im Ernst.
Kann man das kaufen? Das Club kommt nicht.
Ernst war sehr glücklich. So.
Hast du gerade einen Gay-Joke gemacht? Also,
nein.
Ich bin entsetzt. Ich möchte mich distanzieren von diesem Herrn hier. Die Podcast-Partner sucht man sich nicht aus.
Ja, sorry.
Ja.
Leben.
Ob wir zu frech waren?
Wahrscheinlich.
Ja.
Jetzt ist es passiert.
Nur ist raus.
Ja.
Ungeschnitten, bewegt Pippanhausen. Unbeschnitten.
So.
So, dann Punkte.
Punkte. 6,9 für Matinee auf IMDb. Das ist auch wieder mal gar nicht so doll. Und Letterboxd 3,7. Das ist schon mehr als Citizen X.
Mhm.
Oder hier The Man Who Fell to Earth, ne?
Ja.
Mhm.
7,5 von mir.
Mhm.
Alessandro, wie viel?
7.
7, ja, das geht
ja. Uiuiui. Ich bin bei 8,5.
8,5, Alter. Oh, ja, das ist aber sehr euphorisch.
Ich hatte eine Menge Spaß.
Ist ja hier richtiger Citizen Factor X hier in dieser Folge, was das Punkteraten
angeht. Citizen Factor X. So, so.
Ja.
Ja, ich rechne mal zusammen.
Ja.
Ihr macht andere Dinge.
Wir machen andere Dinge. Ich drück den hier, weil ich glaube, Lee hat schon gewonnen.
I was beating tic-tac-toe by a chicken.
Ja. Und jetzt haben wir wieder einen Punkteraten verloren, Alessandro. Bist du traurig?
Nee, weil es bringt ja eh nichts, weißt du ja.
Wie, es bringt nichts? Achso, du willst, dass der Preise...
Nein, weil ich doch, wenn ich da auch 4-5 Mal war, weil ich das erste Mal lostopf, dann wäre ich ja trotzdem nicht gezogen.
Bist du darüber traurig, dass du wieder nicht gezogen wurdest?
Vielleicht werde ich gezogen, wenn ich gar nicht drin bin. Das kann ja sein.
Das könnte sein, ja. Du kriegst, wie Leonardo DiCaprio, kriegst du irgendwann so einen Mitleidspreis. Im 10. Ja, genau. Bei der 10. Losziehung kriegst du einen Film, auch ohne dass du gezogen wirst. So einen Ehrenpreis.
Der Banausen-Oscar.
Ja.
Für Alessandro.
So, mit dem letzten Tipp hat es Alessandro dann doch noch auf den letzten Platz geschafft.
Ich bin so gespannt, wer auf den zweiten ist und wer gewonnen hat. Ich bin so gespannt.
8,5 Miese für Alessandro. Ach. Dicht gefolgt von Guess mit 8 Miesen. Mensch. Und ich habe 4,5.
4,5. Das ist ja wieder sehr deutlich. Tja. Er ist der Man. Er ist der Truck Turner des Punkteratens.
Der auch ausgerechnet, ey.
Ja, keine Ahnung, ich habe noch einen coolen Dude gerade gesucht in meinem Kopf.
Warte mal, habe ich mich gerade...
Aha.
Ja, eine Sache sehe ich gerade, habe ich hier falsch gemacht.
Da haben wir unsere Greenbook, unser Greenbook-Skandal. Nee, ich habe doch gewonnen.
Nein, stimmt schon.
Come on, du bist doch am zweiten.
Nee. Das, okay, so oft habe ich nichts falsch gemacht. Punkt. Nein, stimmt schon. Einen Miesen gab es für mich in der letzten Runde. Und...
Dann sind es 5,5 bei dir statt 4,5.
Nee, sind 4,5. Passt schon.
Hä, was? Was ist jetzt anders?
Nichts.
Will ich nur verarschen.
Bisschen so Pengi-Pengi und bisschen Witzi-Witzi und bisschen halt Lusti-Verwickli.
Nee, aber guck mal, also ich kann ja mal zeigen, es ist jetzt nicht wirklich... Es ist,
Alter, was
ist
das denn? Ja, jeder Verschwörer wäre stolz auf dich, wenn dieses Platz sehen würde. Lee hat da irgendwie...
It's a beautiful mind shit hier. Ja, voll.
Kannst du das bitte am Flipchart?
Guck mal, überall Zahlen.
Was ist das für ein System, Alter?
Was denn? Es ist doch völlig easy, Alter. Aussieht, Alter. Warum denn? Du hast hier den Film, dann hier die Namen und dann immer ein Feld.
2027 landen Aliens auf der Erde. Ich habe das hier mal aufgezeichnet.
Ja, genau, ist die Weltformel. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr Bescheid.
Ja, wir hatten jetzt zweimal außerirdisch.
An die Flat Earthers und so. Vielleicht sollten wir doch mal auf TikTok gehen mit dem Scheiß.
Sollten wir, ja. Telegram und TikTok. Wir sind demnächst am Start. Ja, fertig.
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich war, dann schaltet ein bei den Bewegtbild-Banausen.
Auf jeden Fall, Bewegtbild-Banausen.
Yay! Oh Gott, Alter.
Und noch top geworden.
Der DJ.
Alessandro, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, es war uns wie immer ein Fest.
Das war schön mit euch.
Du warst spitze, du warst toll. Und schön. Das sehen die Zuschauer nicht.
Ich bin spitze und ihr seid rund. Oder stumpf? Was ist das Gegenteil? Stumpf, ne? Nee, war schön wie immer und bestimmt sehen wir uns nochmal.
Euphorie-Level plus 2.
Aber wirklich, ey.
Bestimmt sehen wir uns nochmal.
Ja.
Aber ich habe jetzt ein neues Format, deswegen seid ihr mir ein bisschen zu niveaulos geworden.
Energetisch, eher so im Mittagsschlaf angekommen, Alter.
Ich mache jetzt hier mein seriöses Format, deswegen fällt mir nicht mehr, was ihr macht.
Ja, demnächst Alessandro im Feuilleton. Wir verlinken dann, wenn es soweit ist, auf die neuen Formate, die es da gibt. Und dann eben Alessandro ganz ernst.
Ja, und unbedingt dem Burschen auch folgen auf seinen Formaten und abonnieren.
Und für Quatsch komme ich zu euch dann, ne?
Ja, und zum Quatschen, genau. Und wenn du mal wieder Hurensohn sagen willst, dann darfst du zu uns kommen.
Ja.
Okay, du Hüre.
So machen wir es.
Guter Plan.
Und danke an die Supporterschaft, die das heutige Line-Up bestimmt haben. Und dann machen wir nächsten Dienstag munter weiter.
Guter Plan.
Sehr gut.
In diesem Sinne, sind wir raus.
Schöne Woche noch. Peace out.
Peace.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.